Fangen wir mal an mit unseren Gebeten. Freigeben. Gehen. Ups. Und von Anfang an. Okay. Also unsere letzte Klasse in diesem Kurs. Kurs 1. Wir sind fast am Ende, fast durch. Gut, heute, ach so, habe ich jetzt ganz so. Heute dann nochmal Karma und Leerheit. Und zwar die Bedeutung von Weisheit und Befreiung. Das schauen wir uns heute genauer an. Denn das wollen wir ja erreichen. Die Befreiung. Wir wollen ja einen Zustand anhaltender Glückseligkeit, ohne jegliches Leiden. Wir schauen mal, was wir heute dazu noch lernen. Wer mag denn heute zum letzten Mal in dieser Kla ja, in diesem Kurs das Mandala sprechen? Vera.
Ich höre nichts mehr.
Schön.
Ich höre nichts mehr.
Du hörst nichts mehr? Wieso hörst du jetzt nichts mehr?
Jetzt glaube ich.
Wieder?
Hörst du was?
Jetzt höre ich wieder was.
Okay. Gut, dann fange ich an. Ja?
Gerne.
Hier ist die wunderbare Erde voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich, der Grund. Große Berg, die vier Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddha und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Ich reiche meinem Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar. Idam Guru Ratna Mandala Kamiriya Tayam. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können.
Dankeschön. Gut. Dann schauen wir mal, was wir heute, wie gesagt, dazu weiter erfahren. Okay. Also heute schauen wir uns diese Idee an, die mit dieser Münze zu tun hat und die uns dabei hilft, unser Buddha-Paradies zu erschaffen. Also ein Buddha zu werden zum Wohle aller Lebewesen. Was hat jetzt die Münze damit zu tun? Schauen wir mal. Also in der letzten Klasse hatten wir uns angeschaut, was mit abhängigem Entstehen gemeint ist und was mit Leerheit. Und heute gehen wir noch einen Schritt weiter und wir trainieren uns darin, diese beiden niemals getrennt voneinander zu betrachten. Also abhängiges Entstehen und Leerheit niemals getrennt voneinander zu betrachten. Wir hatten uns in der letzten Klasse das Dak angeschaut. Das war das Selbst. Und wir haben bei genauer Betrachtung festgestellt, ja, grundsätzlich existieren wir natürlich. Also ein Dak, ein Selbst existiert. Und zwar in dem Sinn, dass da etwas ist, das existiert. Zum Beispiel wir als Person, wir existieren. Der Stift existiert, weil wir können ja damit schreiben. Aber wir haben eben auch festgestellt, dass dieses Dak anders existiert, als wir dachten. Nämlich anders, als es uns erscheint. Und wir haben gelernt, das ist die trügerische Wahrheit. Etwas erscheint uns anders, als es in Wirklichkeit existiert. Das Dak erscheint uns eben anders, als es tatsächlich existiert. Wie erscheint es uns? Es erscheint uns selbstexistent. Es sieht so aus, als ob da draußen wirklich ein Stift aus sich selbst heraus vorhanden ist. Ich sehe ja jetzt nur den Stift, ich sehe ja nichts anderes. weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist es noch so, ich sehe nur den Stift. Ich sehe nichts anderes. Aber in Wirklichkeit existiert er in Abhängigkeit von weiteren Faktoren. Und das sehe ich aber nicht direkt. Ich sehe halt nur den Stift. Wenn ich da drauf gucke, ist mein erster Eindruck, ich schaue auf einen Stift. Und deshalb erscheint er mir trügerisch. Aber wir können uns durch Logik, eben durch Denken und Schlussfolgern erschließen, wie etwas wirklich existiert. Und das haben wir in der letzten Klasse auch schon getan. Wir haben ganz genau hingeschaut und wir haben entdeckt, dass Dinge existieren aufgrund von Faktoren, zum Beispiel von Ursachen und durch ihre Teile. Und auch abhängig davon, wie wir als Beobachter ein Objekt wahrnehmen, zum Beispiel einen Stift. Das nannten wir auch, dass wir den Stift als Stift benennen und auch, wie wir über dieses Etwas denken. Also wir als Menschen, die gelernt haben, mit einem Stift umzugehen, wir denken halt, das ist ein Gerät, mit dem ich schreiben kann und ein Gedicht aufschreiben kann. So, und auf diese Art und Weise haben wir herausgefunden, dass der Stift nicht selbstexistent ist. Also nicht aus sich selbst heraus existiert. Er ist abhängig von anderen Dingen. Abhängig von Ursachen, wie das Plastik, oder abhängig von seinen Teilen, wie der, ja, hier ist es jetzt Deckel und da ist noch eine Mine drin und da ist Tinte drin. Und er existiert auch abhängig davon, wie ich ihn sehe. Eine Katze oder ein Hund sieht da drin keinen Stift, die sehen da drin ein Spielzeug oder ein Kauspielzeug. Also er existiert nur in Abhängigkeit. Er kommt in seine Existenz in Abhängigkeit durch andere Faktoren. Er entsteht als Stift erst durch Ursachen, die vor ihm da waren. Die müssen vor ihm da gewesen sein. Das Material, was wir verwendet haben, um diesen Stift herzustellen, muss vorher da gewesen sein. Und er wird zu einem Stift durch die Teile, die ihn zusammengenommen dann zu einem Stift machen. Und er wird zu einem Stift, etwas, womit wir schreiben können, dadurch, dass wir ihn als solchen wahrnehmen. Also, und die Natur von einem Ding, das durch andere Faktoren entsteht, ist, dass es veränderlich ist. Wenn ich den Stift auseinandernehme, habe ich die Einzelteile eines Stiftes, aber dann habe ich keinen Stift mehr. Wenn sich eine Ursache für den Stift, zum Beispiel das Material Plastik, verändert, zum Beispiel indem es brüchig wird, kaputt geht, verändert sich auch der Stift. Oder wenn die Sonne auf einen Stift scheint und das Plastik verfärbt sich, dann verändert sich auch der Stift. Also Dinge, die verursacht sind, unterliegen einer Veränderlichkeit. Und sie stehen in Beziehung zu weiteren Faktoren. Sie sind nicht unabhängig von anderen Faktoren. Und sie sind nicht unveränderlich. Ein Baum ist verursacht durch Faktoren und er verändert sich die ganze Zeit. Er wächst, die Blätter vertrocknen und werden braun, er wird alt und morsch und stirbt eines Tages. Also alle Dinge, die verursacht sind, die von anderen Faktoren abhängig entstanden sind, sind auch veränderlich. Und ein Ding, das aus sich selbst heraus existieren würde, wäre unveränderlich. Es wäre schon immer da gewesen und es würde auch immer genau so bleiben. Ein Baum wäre dann schon immer genau dieser Baum gewesen und würde auch immer auf ewig genau dieser Baum bleiben. Er wäre nicht abhängig von der Sonne, um seine Größe zu bekommen. Er wäre unabhängig eben von der Sonne, so groß wie er halt groß ist. Also einfach so. Er ist einfach so groß, wie er groß ist, weil er halt schon immer so war und immer so sein wird. Er wäre immer grün und würde auch immer so bleiben. Unabhängig vom Regen, unabhängig von Wasser. Und einem Geist, der noch nie etwas gehört hat von all diesen buddhistischen Betrachtungen, dem erscheinen viele Dinge, sogar alle Dinge, genauso selbstexistent. Warum? Weil so ein Geist sich in der Regel diese Dinge nicht so genau anschaut, wie wir das gerade tun und auch jetzt die ganzen Monate auch schon getan haben. Sondern er nimmt das wahr, was konventionell anerkannt ist, so nennt man das. Also dieser Geist tendiert dazu zu sagen, die Dinge sind halt so, wie sie sind. Das ist ein Stift. Ein Stift ist ein Stift. Was gibt es da schon noch zu sagen? Und der Geist hat dabei das Gefühl, dass ein Stift auch immer ein Stift ist und bleiben wird. Unveränderlich. Also ein normaler Geist, der konventionell auf Dinge schaut und diese ganzen Ideen noch nicht gehört hat, mit denen wir uns beschäftigt haben, der tendiert dazu, Dinge so zu sehen. Der denkt nicht darüber nach, wie sie anders existieren könnten. Und er hat das Gefühl, das ist unveränderlich. Ein Stift ist ein Stift. Aber das ist eben keine korrekte Weltsicht. Das entspricht nicht der Weise, wie der Stift wirklich tatsächlich existiert. Also nochmal die Leerheit. Die Leerheit ist definiert als die Abwesenheit einer Selbstexistenz. Es ist die Abwesenheit von etwas, das aus sich selbst heraus existiert. Die Abwesenheit von etwas, was einfach so da ist, ohne andere Faktoren. Gäbe es so ein Ding, etwas, was einfach so da ist, ohne andere Faktoren, dann wäre es unveränderlich, hatten wir gerade schon gesagt. So ein Ding wäre jetzt da, wäre in der Vergangenheit schon immer da gewesen und auch in der Zukunft würde es immer da sein. Aber die Leerheit verneint so etwas. Die Leerheit sagt, so etwas ist nicht auffindbar. Nehmen wir zum Beispiel uns selbst als Person. Wenn ich jetzt auf etwas zeigen möchte, was Kerstin ist, dann wird mir das gar nicht gelingen. Worauf auch immer ich zeige, wird lediglich immer ein Teil von Kerstin sein. Diese Kerstin ist nicht auffindbar. Da ist nichts, worauf ich zeigen könnte, was Kerstin ist. Also Kerstin als etwas Greifbares, auf etwas, was ich zeigen kann, ist nicht da. Ist also abwesend. Kerstin ist leer. Also ich, Kerstin, besitze ihre eigene Leerheit. Wahrheit Nummer zwei, Kerstin existiert nicht selbstexistent. Kerstin existiert nicht ohne weitere Faktoren, wie zum Beispiel Augen und Nase und Füße. Ja, und jetzt wird es spannend, da Kerstin nicht selbstexistent existiert, existiert sie auch nicht unveränderlich. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, wie etwas existieren kann. Entweder existiert etwas unveränderlich oder es existiert veränderlich. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Und da wir gerade gesehen haben, dass Kerstin nicht selbstexistent existiert, weil wir gesehen haben, dass alles, was ich finde, alles, worauf ich zeigen kann, lediglich Faktoren oder Teile von Kerstin sind, zum Beispiel, wenn ich hierhin zeige, das ist Kerstin, zeige ich auf meine Brust. Aber da ist nicht Kerstin. Ich zeige auf meine Brust, ich zeige auf einen Teil von Kerstin. So, da ist nichts zu finden, auf das ich zeigen könnte, was Kerstin wäre. Lediglich Faktoren oder Teile. Also, da Kerstin offensichtlich nicht selbstexistent, also zum Beispiel ohne Teile auffindbar ist, existiert, kann Kerstin als einzige verbleibende Möglichkeit nur noch veränderlich sein, weil ich ja aus Teilen existiere. Es gibt keine Kerstin, auf die ich zeigen kann, geht nicht. Weil ich ja von anderen Faktoren abhänge, die sich offensichtlich ständig verändern. Zum Beispiel gibt es manche Zeiten, da hat Kerstin einen Pickel auf der Nase. Und es gibt manche Zeiten, da hat sie keinen Pickel auf der Nase. Ist also veränderlich, Gott sei Dank. Je nachdem, was für Ursachen eben gerade für das eine oder für das andere vorhanden sind oder eben auch nicht. So, und damit bestätigt sich dann auch wieder das abhängige Entstehen. Das abhängige Entstehen hat volle Gültigkeit, wenn ich Kerstin betrachte. Kerstin ist leer von selbstexistent, oder unabhängig oder unveränderlich zu existieren. Und damit kann sie als einzige verbleibende Möglichkeit nur noch veränderlich existieren. Sie existiert genau in der Weise, wie die anderen Faktoren, die Ursachen, die Teile, die Wahrnehmungen und Benennungen in dem Moment zusammenkommen. Und das hat jetzt mit der Münze zu tun. Die Münze hat immer zwei Seiten. Und Kerstin hat auch zwei Seiten sozusagen, nämlich zwei Wahrheiten. Die hatten wir ja auch schon beim letzten Mal betrachtet. Immer. Jedes Ding, jedes Objekt hat immer zwei Wahrheiten. Also, alles existiert durch abhängiges Entstehen und durch Leerheit. Eine Münze, zwei Seiten. Eine Münze, zwei Wahrheiten. Alles entsteht durch abhängiges und existiert durch abhängiges Entstehen und durch Leerheit. Und es wird gesagt, solange du diese zwei Ideen unabhängig voneinander betrachtest, bleibst du unglücklich. Andersrum gesprochen, wenn wir es schaffen, das immer miteinander zu betrachten und nie voneinander zu trennen, ist das wohl unser Weg zum Glücklichsein. Schauen wir mal. Okay. Genau. Also, was bringt uns diese Erkenntnis, was wir uns gerade alles nochmal angeschaut haben, denn jetzt für unser alltägliches Leben? Also durch die Verinnerlichung dieser korrekten Sichtweise, dass jedes Objekt immer zwei Realitäten besitzt, wird uns sehr bewusst, dass Karma absolut gültig ist. Wir erleben uns und unsere Umgebung in Abhängigkeit von Ursachen und in Abhängigkeit von unserer Wahrnehmung oder Benennung der Objekte oder Situationen. Unsere Realität, das, was wir wahrnehmen, entsteht durch abhängiges Entstehen. Und uns wird immer mehr bewusst, dass wenn wir etwas Schönes oder etwas Angenehmes erleben möchten, wir dann auch die entsprechenden Ursachen dafür brauchen. Und wir haben auch gelernt, wie wir diese Ursachen pflanzen, nämlich durch die Art und Weise, wie wir mit unserer Umgebung agieren, wie wir uns verhalten in Bezug auf unsere Mitwelt. Und durch die Gesetze von Karma ist uns auch sehr bewusst, wie genau es zu Ergebnissen und Wirkungen kommt, die wir erleben. Zum Beispiel, kleine Ursachen werden zu großen Wirkungen. Und Karma ist unfehlbar. Was heißt das? Gleiches erzeugt immer Gleiches. Aus etwas Gutem kann nichts Schlechtes erwachsen. Und aus etwas Schlechtem kann nichts Gutes erwachsen. Aus Apfelkernen wachsen Äpfel und keine Melonen. Durch das Verständnis des abhängigen Entstehens und der Leerheit wird mir sehr bewusst, dass ich mich karmatechnisch gut verhalten muss, wenn ich etwas Schönes oder Angenehmes erleben möchte. Und wenn ich in einem Paradies leben möchte, in dem ich selbst und alle anderen Lebewesen nur Schönes und Angenehmes erleben, gänzlich ohne jegliches Leid, dann muss ich auch dafür die entsprechenden Ursachen pflanzen und mich entsprechend verhalten. Und das sind ganz alltägliche Entscheidungen, mögen sie auch noch so klein sein. Entscheide ich mich zum Beispiel zu lügen, um einen Vorteil für mich herauszuschlagen oder um es einfacher zu haben? Oder bleibe ich bei der Wahrheit und stelle Dinge genau so dar, wie ich sie selbst auch sehe? Also ein Beispiel, was mir eingefallen ist, also zum Beispiel sage ich einer Freundin, ich bin krank und mir geht's nicht gut und ich habe deshalb keine Möglichkeit, unseren Termin wahrzunehmen und sage deshalb ab. Oder sage ich ihr, dass ich im Moment etwas Zeit für mich brauche und deshalb den Termin gern verschieben würde? Das ist was ganz Kleines eigentlich, aber es ist die Frage, was sehe ich in meinem Kopf und was gebe ich dem anderen für ein Bild? Sind diese beiden Bilder identisch oder weichen sie voneinander ab? Das ist Lügen. Wenn sie abweichen und ich weiß, ich habe ein anderes Bild im Kopf und ich gebe dem anderen ein anderes Bild als das, was ich selber in meinem Kopf habe, ist es Lügen. Und an dieser Stelle auch nochmal zurück zu den 8 weltlichen Gedanken, die hatten wir ja auch wunderbar in diesem Kurs aus Klasse 5. Weil oftmals haften wir zum Beispiel sehr daran, dass andere gut von uns sprechen oder dass sie gut von uns denken. Und da kann es schon mal vorkommen, dass wir uns selbst oder eine Situation anders darstellen, als sie ist. Um eben genau das zu erreichen, dass andere gut über uns sprechen und gut über uns denken. Und dann ist diese Anhaftung an diesem Wunsch, dass andere gut über mich sprechen, gut über mich denken, vielleicht eben stärker als die Weisheit. Und wenn meine Weisheit nicht stärker ist als die Anhaftung, dann bestimmt meine Anhaftung mein Verhalten und nicht die Weisheit. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Weisheit stärken, indem wir sie A, natürlich kennenlernen, uns mit ihr beschäftigen, sie studieren, und uns dann auch immer mehr und mehr damit vertraut machen. so dass sie wirklich stark in uns wurzeln kann. Und wir so immer mehr die Stärke haben, dann im Einklang mit der Weisheit zu handeln. Und dann natürlich auch so zu sprechen und auch so zu denken. Also wir müssen beide Sichtweisen, abhängiges Entstehen und Leerheit, verinnerlichen und zusammenbringen. Und solange wir das nicht tun, können und werden wir nicht glücklich sein. So sagen die Texte. Wenn wir uns zum Beispiel nur auf das Karma konzentrieren, wird uns das nicht wirklich glücklich machen. Ja, und darüber kann auch jeder Einzelne nochmal nachdenken. Das sagt der Venerable Phil immer schon so schön. Denkt mal drüber nach. Einfach über diese Idee. Wenn ich nur eine, oder gerade wenn ich nur Karma verstehe, warum uns das nicht glücklich macht. Macht Spaß, da mal reinzuspüren und hinzuschauen. Gut. Leerheit bedeutet nicht, dass etwas nicht existiert. Das zu glauben, wäre eine extreme Sichtweise. Also zu glauben, dass etwas nicht existiert, das wäre eine extreme Sichtweise. Und die wäre dann entstanden höchstwahrscheinlich aus einem nicht korrekten Verständnis von Leerheit. Und tatsächlich gab es diese Ansicht in der Geschichte des Buddhismus, das falsche Verständnis, dass etwas, weil es nicht aus sich selbst heraus existiert, gar nicht existiert. Das war eine Schlussfolgerung und die ist nicht korrekt. Das ist falsch. Das ist nicht, was Leerheit beschreibt. Und die höchste Schule, die durch Arya Nagarjuna eine klare Strukturierung erfuhr, ist da auch ganz klar. Leerheit heißt nicht, dass nichts existiert. Ganz im Gegenteil, gerade weil die Dinge leer sind, funktionieren sie und sind damit sehr existent, also tatsächlich erfahrbar. Und zum Beispiel keine Einbildung, kein Hirngespinst. Geshelas Beispiel ist ja da immer das Busbeispiel, das habt ihr sicherlich auch schon öfter gehört. Also man glauben würde, nur weil die Dinge nicht selbst existent existieren, existieren sie gar nicht. Sagt ihr, dann stellt euch einfach mal auf die Straße und lasst mal einen Bus auf euch zu rollen. Und wenn der euch dann erwischt, dann werdet ihr merken, dass sowohl der Bus als auch eure Knochen, die in dem Moment brechen, also sehr wohl erfahrbar sind und sehr wohl funktionieren und sehr real sind. Aber sie sind leer. Ich finde das immer ein super Beispiel, sehr anschaulich, hilft mir immer sehr. Also, alles, was wir tun, hat Konsequenzen. Und diese sind eindeutig, weil Karma eben eindeutig ist, weil Karma unfehlbar ist. Wenn wir andere verletzen mit unserem Verhalten, dann kommt das in gleicher Weise zu uns zurück. Wenn wir uns mit Moral beschäftigen, und zwar im Sinne des Buddhismus, also jetzt im Sinne von Ursache und Wirkung, und nicht, wie wir es oft im Westen so kulturell mitbekommen haben, also nicht in dem Sinne, ein höheres Wesen sagt uns, was falsch und was richtig ist. Das ist nicht die Moral, von der wir sprechen. Sondern buddhistisch ist es halt okay, Ursache und Wirkung zusammenzubringen. Also wenn wir uns das anschauen, dann werden wir feststellen, dass vieles von dem, was in der Gesellschaft als akzeptabel angesehen wird, falsch ist. Pornografie, der Fokus auf Sex und Gewalt in den Medien, Alkohol, Betrügen, egal ob in der Partnerschaft oder bei der Steuer. Also viele dieser Dinge sind so ein bisschen geduldet sozusagen und gehören so mittlerweile oftmals so mit dazu. Aber wenn man sich vor Augen führt, für was das die Ursache ist und was für Wirkung wir daraus wieder zurückbekommen, dann merken wir sehr wohl, dass das eben moralisch, also im Sinne des Buddhismus, im Sinne von Ursache und Wirkung, falsch ist, diese Dinge einfach so laufen zu lassen. Warum? Weil uns die Konsequenzen, die Ergebnisse dieser Handlung verletzen werden. Wir werden die Konsequenzen spüren und das wird nicht angenehm sein, weil wir andere dadurch auch verletzt haben, wenn man mal genau hinschaut. Okay, nochmal eine Frage. Wie hilft mir denn jetzt all das, was wir uns jetzt gerade hier angehört haben und angeschaut haben, wie hilft mir das denn jetzt in schwierigen Situationen? Je mehr wir diese Sichtweise verinnerlichen, umso bewusster wird uns, dass jedes Objekt, jede Situation, mit der wir uns konfrontiert sehen, wie eine leere Leinwand ist, auf der wir die Projektion sehen müssen, aufgrund unseres angesammelten Karmas. Jedes Objekt ist leer wie eine Leinwand und das, was du darauf zu sehen bekommst, entsteht durch abhängiges Entstehen. Dein Geist ist wie ein Projektor, in dem der Film, nämlich deine geistigen Samen, abgespeichert sind und dir dann zu gegebener Zeit vorgespielt wird, der Film. Und zwar ein reifer Samen nach dem anderen, 65 Samen pro Sekunde. Man sagt immer so ein Fingerschnips, 65 Samen. Und wenn man Filme produziert, ist das ja auch die Bildfolge. Und dann sieht das aus wie ein durchgängiges Bild. Das sieht dann so aus, als wenn meine Hand jetzt wirklich sich hier von links nach rechts bewegt, weil eben entsprechend viele Samen aufgehen, die das ermöglichen. Hätte ich die Samen nicht mehr für die Hand, würde sich auch keine Hand mehr bewegen. Also der Projektor, eben unser Geist, der projiziert die Samen, die gerade reif sind und die gerade aufgehen. Und zwar projiziert er die als Bilder auf diese Leinwand, auf diese Leerheit. Und dann erscheinen Teile auf der Leinwand, die aus diesen Samen kommen. Und dann werden diese Teile von unserem wahrnehmenden Geist, das war einer dieser fünf Skandas, ja, von diesem wahrnehmenden Geist werden diese Teile geordnet und zusammengesetzt zu etwas, was wir dann benennen, zum Beispiel Stift. Und zwar dann so, wie wir es benennen müssen und wie wir es auch erfahren müssen, nämlich weil unser Karma uns dazu zwingt. Klassisches Beispiel immer von Geschela, ärgerlicher Chef, aber es gibt auch nervende Nachbarn, es gibt auch was Schönes, es gibt auch liebevolle Ehepartner oder ja, Lebenspartner. Auch die Stadt, in der wir wohnen, das Haus, in dem wir wohnen und auch unser Bild über uns selbst. Wird alles zusammengesetzt oder wird alles uns aufgezwungen durch unser Karma. Wenn ich also nun den Film sehen möchte, in dem ich als Buddha in meinem Buddha-Paradies lebe und alle Lebewesen in meiner Umgebung glücklich sind, ohne jemals jegliches Leid mehr erfahren zu müssen, dann muss ich halt den entsprechenden Film, die entsprechenden Samen in den Projektor laden. Und wenn ich das alles schnell erleben möchte, dann muss ich schauen, wie ich möglichst viele, also schnell viele gute Samen in den Projektor bekomme und wie ich dafür sorgen kann, dass sie möglichst schnell reifen und schnell aufgehen, um dann eben diese entsprechenden Projektionen auf die Leinwand zu bringen. Und jedes Objekt hat seine eigene Leinwand, weil die Leinwand steht ja für die Leerheit. Und wir hatten ja gesagt, jedes Objekt hat seine eigene Leerheit. Ich habe meine eigene Leerheit, Susanne hat ihre eigene Leerheit und alle, wie ihr da seid, jeder hat seine eigene Leerheit. Der Stift hat die eigene Leerheit, das Haus hat die eigene Leerheit, alles. Der Computer hat die eigene Leerheit. Und jedes Objekt wird zusammengesetzt, ja, aus Teilen, hatten wir in einer der unteren Schulen eben gesehen, die auf diese Leinwand projiziert werden und, wie gesagt, die unser wahrnehmender Geist dann ordnet und zusammensetzt. Und wir hatten gerade gesagt, unser wahrnehmender Geist hat keine Wahl, als was das Objekt wahrgenommen wird. Das bestimmt unser Karma. Zum Beispiel auch als angenehm oder unangenehm, schmerzhaft oder erfreulich. Jedes Objekt hat seine eigene Leerheit und jeder von uns hat seinen eigenen Projektor auch. Die Leerheit ist immer von gleicher Natur, nämlich die Abwesenheit eines bereits aus sich selbst heraus existierenden Objektes. Das heißt, die Leinwand ist leer. Je nachdem, welcher Projektor sich nun darauf richtet, wird der Film oder die Bilder auf diese leere Leinwand projiziert. Wie die entsprechende Person im Geist als Samen eingelagert hat und die nun reif sind und aufgehen. Also ist es sehr wahrscheinlich, dass sich die Filme, die aus den unterschiedlichen Projektoren auf die Leinwand projiziert werden, auch voneinander unterscheiden. Also jeder Geist projiziert was anderes, entsprechend der Samen, die er abgespeichert hat. Der eine sieht auf der Leinwand vielleicht einen ärgerlichen Chef und der andere einen sehr unterstützenden Chef, der seine Mitarbeiter fördert oder ermutigt. Oder Tim Löwenhaupt hat gestern gesagt, ne, die Frau des Chefs, die sieht in ihm einen ganz tollen Anführer. Das ist halt ein anderer Projektor, der da drauf projiziert auf diese Leinwand, auf die Leerheit des Chefs. Also da das Objekt, nämlich der Chef, seine eigene Leerheit hat, seine eigene Leinwand, können zwei Personen im gleichen Objekt unterschiedliche Dinge sehen. So wie der Hund auf seiner Leinwand etwas sieht, das aus Teilen besteht und das der wahrnehmende Geist des Hundes als Kauspielzeug zusammensetzt. Und ein Mensch schaut auf die gleiche Leinwand, die gleiche Leerheit dieses Objektes, sieht ebenfalls die Teile, aber sein Geist setzt diese Teile zu einem Stift zusammen, mit dem er schreiben kann. Und wenn du diesen Vorgang verstehst, wenn du verstehst, dass jedes Ding seine eigene leere Leinwand hat und alles, was darauf erscheint, abhängig ist von deinen Samen und auch den Teilen, die durch die Samen auf der Leinwand erscheinen und deinem wahrnehmenden Geist, der diese Teile zusammensetzt, dann sagt man, dann schmilzt die Unwissenheit. Und zwar die Unwissenheit, die Dinge aus sich selbst heraus existierend wahrnimmt, die schmilzt dann dahin. Und das ist gut, weil wir wissen ja, Schwein ist die Unwissenheit, daraus entstehen all unsere Geistesgifte. Wenn die Unwissenheit dahin schmilzt, schmelzen auch unsere Geistesgifte dahin. Wenn wir diesen Vorgang verstehen, dann können wir eigentlich gar nicht mehr wütend werden auf etwas, was auf dieser Leinwand erscheint. Es ist ja lediglich ein zusammengesetztes Bild, das sich ständig verändert, je nachdem, welche Samen gerade reif werden. Aufgehen und ein Bild projizieren. Das Objekt selbst ist leer. Da ist nichts, auf das du wütend werden könntest. Die Leinwand ist leer. Alles, was dort ist, ist eine leere Leinwand, auf die du bzw. dein Geist diese Dinge projiziert. Nicht mit Absicht, sondern halt erzwungen sozusagen durch das Karma, dadurch, dass diese Samen schon eingelagert wurden durch die Art, wie wir uns in der Vergangenheit verhalten haben. Ach so, habe ich das jetzt? Ah ja, jetzt hatte ich nochmal einen Schritt weiter. Nochmal einen Schritt weiter. Also ich fand das schon schwierig, also zum Beispiel auch allein mit Schmerzen. Wie hilft mir denn das jetzt, wenn ich Schmerzen zum Beispiel habe? Also, wir wissen, ja, die Dinge existieren, aber nicht so, wie wir gedacht haben, dass sie existieren. Aber sie existieren. Okay, jetzt sagen wir, okay, die Leerheit habe ich jetzt verstanden, die Erklärung der Leerheit, endlich. Und jetzt? Und dann kommt so die Frage, wie hilft mir denn das jetzt zum Beispiel beim Zahnarzt, wenn ich zum Zahnarzt muss und mir das Bohren wehtut? Hilft mir das dann? Oder wie hilft es halt mir, wenn wirklich jemand sich in meinen Augen ungerecht mir gegenüber oder gemein verhält? Also, wenn ich die Leerheit völlig verstanden habe, wird mir dann der Zahnarzt noch immer wehtun? Oder wird meine Kollegin mich dann noch immer ärgern oder nerven? Ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist. Also meine ist ja, es tut schon noch weh beim Zahnarzt. Ich bin immer sehr gespannt, wenn ich zum Zahnarzt gehe, weil ich bin immer gespannt, was ich für Samen habe. Ich warte immer auf den Tag, dass es dann nicht wehtut. Ich muss aber auch sagen, ich habe zum Beispiel einen Zahnarzt, der super Spritzen setzt. Also da spürst du wirklich so gut wie nichts. Also, und dann freue ich mich immer. Bin ich okay. Dann ist immer so, also Zahnarzt ist eine ganz gute Überprüfung, wie gut ich mich gegenüber anderen verhalten habe. So. Da freue ich mich dann immer. Und das, also für mich verändert das was, weil ich gehe dann mit einer anderen Haltung hin. Ich bin immer mal gespannt. Mal gucken, wie gut meine Samen sind. Aber klar, tut schon noch weh. Also es ist nicht sofort weg. Und man hat auch noch Menschen, die einen ärgern und die einen nerven. So. Silvia hat auch in ihrer Klasse gesagt, ja, und gehe ich dann vielleicht trotzdem noch gerne ins Kino, ja? Und investiere Zeit darin, einfach mal einen schönen Film zu gucken. Also ja, mache ich auch noch. Also was wäre denn jetzt, wenn ich Leerheit endlich richtig verstanden habe? Wie merke ich das denn? Was passiert denn dann? Und was ist zum Beispiel auch eine Verbindung zwischen Leerheit und Schmerzen? Das sind alles so Gedanken, die wir mal so uns betrachten können. Also wenn wir sagen, der Stift ist an sich nur Farben und Formen und kleine Atome, dann ist der genauso wie unsere Kollegen. So, und was ist jetzt der Sinn davon, wenn wir das verstanden haben und wenn jetzt jemand zu uns gemein ist? Dann ist der Tipp von Geschela, dann sollten wir als allererstes denken, er ist leer. Wir sollten immer an diese Leinwand denken. Alles ist leer. Lass uns mal schauen, was für ein Film kommt. Wir lehnen uns zurück und schauen mal gucken, was jetzt für ein Film kommt. Der bissige Kollege oder die gemeine Kollegin, die haben alle keine eigene Natur. Die Leinwand ist leer. Also der Kollege oder der Chef ist weder ärgerlich noch gemein oder arrogant von sich aus. Und das hilft uns bei der Arbeit und das hilft uns auch, wenn wir mal in der Warteschlange stehen oder es hilft uns auch in unserer Partnerschaft, wenn es mal nicht immer so einfach läuft. Und es hilft auch beim Zahnarzt. Den Schmerz habe ich natürlich noch immer und ich habe auch die unangenehmen Situationen. Aber meine Haltung, die verändert sich. Auch gegenüber den Schmerzen, auch gegenüber der Situation. Also ich habe selbst erlebt, ich bin wirklich jemand, der auch beim Zahnarzt, ich bin immer sehr ängstlich und ich kann mich da reinsteigern und so weiter. Und ich bin wirklich viel gelassener geworden und neugierig und gehe da wirklich mit dieser Haltung hin, mal gucken, was die Leinwand heute so für einen Film abspielt. Also als allererstes denken wir, okay, leere Leinwand. Egal, was ich heute da draußen wahrnehme, es ist die leere Leinwand. Da existiert nichts aus sich selbst heraus, so wie es mir erscheint. Zweitens können wir uns sagen, das ist meine Wahrnehmung. Und drittens können wir sagen, diese Wahrnehmung wird mir aufgezwungen durch meine Handlung der Vergangenheit. Und klar, in dem Moment, in der Situation selbst, können wir unsere Wahrnehmung nicht einfach so verändern. Vor uns steht jemand und der macht uns ärgerlich. Oder ich habe gerade Schmerzen. Aber wenn ich verstehe, dass die Person leer ist oder dass dieser Schmerz das Resultat ist aus meinen vergangenen Handlungen. Wenn ich also verstehe, meine Wahrnehmung der Situation ist ein Ergebnis meiner Handlung, dann ist diese Erkenntnis Weisheit. Dann habe ich, und dann kommen wir zum vierten Schritt, eine Wahl. Nämlich, ich habe die Wahl, wie ich reagiere. Ich kann dann sagen, das möchte ich nicht mehr erleben. Und deshalb reagiere ich jetzt mal anders als bisher. Zum Beispiel schreie ich vielleicht nicht zurück. Und das ist der wichtige Moment, der dann auch alles verändert. Das ist der Moment, mit dem wir unser Buddha-Paradies anfangen zu erschaffen. Also allein zu erkennen, die Person, die Situation ist leer. Die Leinwand ist leer. Das kommt von meinem Karma, was ich da sehe. Hat zwar noch keinen neuen Samen erschaffen, also in der Konsequenz hilft mir das dann in dem Moment noch nicht wirklich weiter. Ich muss dann noch einen Schritt weitergehen, nämlich den Schritt Nummer 4. Ich muss dann eben die Erkenntnis mit einem neuen Verhalten verknüpfen. Also ich muss die Wahl treffen, die Entscheidung treffen, wie ich mich jetzt verhalte, mit all dem Wissen, all der Weisheit, was wir jetzt hier gelernt haben. Und dann kann ich meine Zukunft verändern. Wir alle sind ja schon recht erfahren, wir tun das ja auch schon oftmals seit ein paar Jahren. Genau. Und heute wollen wir eben nochmal mit diesem Münzbild uns das noch mehr zu Gemüte ziehen und noch mehr mit anderen Beschreibungen, mit anderen Bildern noch ein tieferes Verständnis davon zu gewinnen. Also, wenn wir die Erkenntnis, die Weisheit haben, dann, während unser Gegenüber oder die Situation völlig irritierend ist, dann haben wir die Chance, anders zu reagieren. Dann können wir nämlich neues Karma erschaffen für zukünftige Situationen. Und zwar, indem wir entweder wenigstens neutral reagieren oder sogar auch mit offenem Herzen, mit Freundlichkeit, wenn jemand schroff zu uns ist oder unfreundlich. Auf jeden Fall nicht mit Ärger. Und das braucht natürlich seine Zeit. Wir brauchen Zeit und Übung und auch in solchen, um auch dann in solchen Triggersituationen unsere Klarheit zu bewahren. Und dann müssen wir auch mal ganz geduldig mit uns selbst sein. Also 4 Schritte, die wir jetzt ganz tatsächlich anwenden aus dieser Weisheit, die wir gehört haben. Also egal, was wir irgendwann wahrnehmen, was uns irritiert, alles, was wir da draußen sehen, die Person oder die Situation ist leer. Alles, was wir da sehen, ist meine Wahrnehmung, ist meine Projektion. Und diese Wahrnehmung wird mir aufgezwungen durch meine vergangenen Handlungen, durch meine eingelagerten Samen, durch mein Karma. Und jetzt habe ich die Wahl, mit diesem Wissen habe ich jetzt die Wahl, ich kann mich jetzt anders verhalten und kann andere Samen hier einpflanzen, damit der Projektor morgen was anderes projiziert auf diese Leinwand. Also die Person oder die Situation ist leer. Wie sie mir erscheint, ist meine Wahrnehmung, man kann auch sagen, meine Projektion. Und die wird mir aufgezwungen. Und das Wichtigste, jetzt habe ich die Freiheit, weil ich das erkannt habe, anders zu reagieren. Und eben jetzt kann ich neues Karma erschaffen. Dann eben auch die Frage, wenn mir das jetzt gelingt, ich verhalte mich jetzt anders, bleib ruhig, entspannt, freundlich, habe ich dann sofort ein anderes Resultat vor mir. Was meint ihr, wenn ich mich jetzt freundlich verhalte? Dann, nee, Daniel schüttelt auch gerade den Kopf. Leider nicht. Genau. Also der Gegenüber wird dann nicht sofort erkennen, was ihr für ein toller Mensch seid und dass man euch doch eigentlich nur lieb haben kann. Leider nicht. Also Karma braucht eben diese Zeit zum Reifen. Genau. Was dabei wichtig ist, also wie wir eben andere Menschen und Situationen erleben, ist mehr als nur eine geistige Tendenz. Also wenn es nur eine geistige Gewohnheit wäre von mir, die andere Person als nervig anzusehen, oder vielleicht auch nur eine geistige Gewohnheit von mir, dass ich mich emotional öfter mal schlecht fühle, dann könnten wir das wahrscheinlich recht schnell ändern. Dann würden Therapien schneller funktionieren und auch schneller Veränderungen zeigen. Aber Karma braucht halt Zeit. Und die Veränderungen stellen sich erst dann ein, wenn der neu gepflanzte Samen reif ist. Also man braucht halt eben wirklich diese Tugend der Geduld. Aber dann ist es sehr tiefgreifende Veränderung. Es verändert wirklich die ganze Realität. Und nicht nur ein Gefühl. Okay. Okay, also mit diesen ganzen Sichtweisen schauen wir uns jetzt nochmal die trügerische und ultimative Realität an. Wir haben immer diese zwei Seiten einer Münze vor Augen. Und wir wissen jetzt, wir sprechen hier von dieser Leinwand. Also jedes Objekt in dem Raum, in dem ihr euch jetzt gerade befindet und in dem ich mich befinde, ist trügerische Realität. Auch was wir auf diesem Bildschirm sehen, ist trügerische Realität. Und warum? Weil es anders erscheint, als es wirklich existiert. Also selbst wenn wir wissen, dass es trügerisch ist, sehen wir trotzdem, ich sehe eine Susanne. Ich sehe nicht die Teile von Susanne. Ich gucke Susanne an und ich habe das Gefühl, ich gucke Susanne an. Ich sehe nicht ihre Teile. Ich sehe auch nicht die Samen, die gerade bei mir alle aufgehen und Susanne zusammensetzen. Ich sehe Susanne. Und das ist trügerisch. Selbst wenn ich weiß, dass es anders ist, sehen tue ich eine ganze Susanne. So kommt sie mir vor. So. Also, vielleicht könnte man sagen, uns ist der ganze Vorgang eben nicht bewusst, wie etwas existiert oder in die Existenz kommt. Wir sehen eben in der Regel nicht diese Leinwand. Wir sehen nicht, wie ein Bild projiziert wird. Wir sehen nicht die einzelnen Teile. Wir sehen nicht den Prozess, wie unser Geist die Teile sortiert und benennt und was aussortiert und was übrig bleibt. Und dann bleibt da Susanne für mich. Das sehe ich alles nicht. Ich sehe eine Susanne. Wir sehen eben nur das fertige Objekt und missverstehen es als ein Objekt da draußen, aus sich selbst heraus existierend. Und selbst wenn uns das Abhängige entstehen und die Leerheit bekannt sind, können wir sie im Moment doch nicht direkt sehen. Das können wir eben erst, wenn wir ein Buddha sind. Nämlich, ein Buddha ist immer in der Lage, beide Wahrheiten gleichzeitig zu sehen. Und jedes Objekt im Raum besitzt immer beide Realitäten, trügerisch und ultimativ. Ein Buddha ist in der Lage, beides zu sehen. Der sieht eine Susanne und der sieht auch, warum Susanne so ist, wie sie ist. Und warum sie genauso sein muss. Und er sieht sie auch, wie sie in Zukunft ist. Gleichzeitig. Wir aber nicht. Die ultimative Realität ist eben gleichzusetzen mit der Leerheit. Das hatten wir auch in der letzten Klasse. Das heißt, die Dinge, und zwar jedes Ding, ist leer von einer Eigenexistenz. Es gibt dazu eine wörtliche Übersetzung, die heißt jenseits von jeglicher Position. Das heißt dasselbe. Das bedeutet, wir können nicht sagen, es ist oder es ist nicht. Ich kann nicht sagen, Susanne ist nett oder sie ist nicht nett. Das kommt halt vom Betrachter drauf an. Also manchmal waren bestimmt deine Kinder der Meinung, du bist nicht nett. Also mein Sohn ist manchmal sehr genervt. Also ich glaube, der hat oftmals die Meinung, Mama, also Kerstin ist ganz schön nervig. Okay, also schauen wir uns nochmal das Duck an. Das war ja das Selbst. Wir hatten gesagt, oder wir können uns fragen, existiert es? Ja, ein Duck gibt es. Also wir existieren ja. Aber nicht so, wie wir denken. Es ist eben nicht so, dass das Duck, das selbst gar nicht existiert. Das wäre ja die extreme Sichtweise. Es existiert aber anders, als wir dachten. Und Papongka Rinpoche sagt dazu im Text, nichts existiert mit eigener Natur, aber das heißt nicht, dass nichts existieren würde. Das ist ganz wichtig. Es gibt diesen Nihilismus, der eben alles verneint. Und da sind also unsere Schule ganz klar von abzugrenzen. Okay. Ja, jetzt kommt eine Stelle in diesem Text. Ich habe sie reingenommen. Das ist mir wichtig, dass wir uns alle Stellen angucken. Also das ist eine Stelle, wo ich persönlich immer wieder einen Knoten in meinem Kopf kriege. Ich weiß nicht, wie oft ich mir diese Stelle jetzt schon angeschaut habe. Jetzt bei der Vorbereitung, glaube ich, habe ich ihn so ganz bisschen wieder mehr entwirren können, aber er ist noch da. Deshalb habe ich da oben rechts diesen Knoten, auch in Herzform, das ist ja auch wichtig. Und da sind die Schlüssel. Also wenn wir diesen Knoten entwirren, können wir diesen Schlüssel rausnehmen und dann aufschließen und dann sind wir im Buddha-Paradies. Warum ist das so verknotet? Also ich habe die Theorie, dass die Buddhas und alle unsere wunderbaren Lehrer genau wissen, was, wie wir manchmal schnell sagen, habe ich verstanden, habe ich verstanden, habe ich voll verstanden jetzt. Und dann machen sie es, glaube ich, immer ein bisschen nochmal so verdrehter, dass wir da wirklich nochmal wieder genau reinsezieren müssen, uns das anschauen müssen. Mal gucken, wie es euch geht. Vielleicht habt ihr den Knoten ja schon nicht mehr. Also, der Text sagt, nun gehen alle Schulen außer der Implikationsschule, also die höchste Schule, die Prasangikas, zu denen wir ja auch gehören, also alle anderen, also die unteren Schulen, gehen davon aus, dass ein Verständnis der Erscheinung der Dinge dich davor bewahrt, in das zu verfallen, was wir die extreme Vorstellung, dass Dinge nicht existieren, nennen. Während ein Verständnis der Leerheit dich davor bewahrt, in die extreme Vorstellung zu verfallen, dass Dinge tatsächlich existieren. Ihr müsst das jetzt gar nicht verstehen, nur mal einmal gehört haben und dann irgendwann nochmal in Ruhe euch anschauen. Oder ihr werdet sowieso immer wieder über diese Stelle kommen, also wie ich auch, all die Jahre. Also alles, wo ihr noch nicht durchdrungen habt, die kommen euch eh immer wieder, diese Stellen. So, jetzt die Meinung der Implikationsschule ist jedoch, dass kein einziges Objekt wahrhaft existiert, sondern dir nur so erscheint. Wenn du das verstehst, bewahrt dich dies vor der Extremvorstellung, dass Dinge ultimativ existieren. Und weil diese Erscheinung nicht aus sich selbst heraus existieren kann, verhindert das Verständnis der Leerheit, dass du der Extremvorstellung anhängst, dass Dinge nicht in herkömmlicher Weise existieren. Also ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht. Für mich ist es immer ein reiner Begriffssalat. Also das ist irgendwie so, als würden alle Buchstaben durcheinander purzeln. Ja, ich sehe das A, ja, ich sehe auch das B und das C. Oder sonst was an Buchstaben, ich sehe das Wort nicht, verstehe den Sinn nicht. Okay. Also, ich habe jetzt bin nochmal in mich gegangen, habe gedacht, okay, wie können wir das jetzt mal, also so sieht der Originaltext aus, jetzt entspannen wir uns nochmal und schauen nochmal mit dem Wissen rauf, was wir jetzt alles schon gelernt haben. Okay, also um diesen Punkt gut zu verstehen, ist es meiner Meinung nach wichtig, was mit herkömmlicher oder auch konventionellerweise gemeint ist. Also Konvention, das können wir auch konventionelle Realität oder konventionelle Wahrheit nennen, das ist die allgemein in der Welt bekannte Beschaffenheit eines Phänomens, eines Objekts, also zum Beispiel ein Baum. So, solch ein konventionelles Objekt ist ein Objekt, wie es sich in einem mit Täuschung behafteten Bewusstsein darstellt. Und das ist ein Bewusstsein, das nicht die eigentliche Natur untersucht. Also im Grunde können wir sagen, das war unser Geist, bevor uns irgendwann jemand vom Stift erzählt hat. Da haben wir uns solche Gedanken doch nie gemacht, wie dieser Stift existiert. Wir haben den genommen und geschrieben. Und vielleicht haben wir auch für unsere Katze den hingeschmissen und haben mit dem gespielt. Aber wir haben uns nicht ich habe keinen Moment darüber nachgedacht, warum die Katze damit spielt und ich nicht. Also und warum ich schreibe. Niemals. Das war der Zustand unseres Geistes, unseres Bewusstseins, bevor uns jemand vom Stift erzählt hat. Das heißt, in dem Moment war unser Geist mit dieser Täuschung behaftet. Wir haben wirklich gedacht, das ist ein Stift. Wir haben darüber nachgedacht, dass es was anderes sein könnte. Und zwar, wir haben eben nie die eigentliche Natur untersucht. Kein Mensch hat uns irgendwie von Abhängigkeiten erzählt. Also klar wissen wir, dass das in der Fabrik hergestellt wird und mit Plastik, aber irgendwie, ich denke, ihr könnt euch auch noch gut daran erinnern, wie man vor der Erklärung des Stifts die Dinge gesehen hat und danach. Also, konventionell heißt, ist ein Bewusstsein, was noch mit Täuschung behaftet ist, was noch nicht die eigentliche Natur jemals sich näher angeschaut hat. So, und die Implikationsschule geht jetzt also noch einen Schritt weiter als alle anderen Schulen. Also sie ist eigentlich die Schule, die diese Leinwand das erste Mal mit ins Spiel bringt und unser abhängiges Entstehen als unser Karma. Vorher hatten wir die Teile als Abhängigkeit und die Ursachen. Also, dass jemand das produziert haben muss und dass es vorher Plastik gab. So, und jetzt die Implikationsschule, die hat diese Leinwand ins Spiel gebracht. Und dieses abhängige Entstehen im Sinne unseres Karmas, dieser eingelagerten Samen. Und wenn du diese Sichtweisen durchdringst, dann bekommst du nach und nach immer mehr Klarsicht, dass es genau so ist. Das Verständnis der Leerheit, also der Leinwand, macht uns klar, dass Dinge auf jeden Fall in herkömmlicher, konventioneller Weise existieren. Warum? Ein konventioneller Geist nimmt auf der Leinwand ein konventionelles Objekt wahr. Also, ein konventionell wahrnehmender Geist, der noch nicht von dem Stift gehört hat, der nimmt auf der Leinwand einen konventionell existierenden Baum wahr. Der ist da. Auf dem kann er auch klettern. Oder der Bus, der ihn anfahren kann, wenn er nicht aufhört. Das gibt es. Also es ist, diese Leinwand erklärt, dass da wirklich Objekte, konventionelle Objekte erscheinen können. Für einen konventionell wahrnehmenden Geist. Und der andere Punkt, das Verständnis von Karma nach der Implikationsschule, bewahrt uns vor der extremen Sichtweise, dass die Dinge ultimativ existieren könnten. Was heißt das denn jetzt? Das heißt, dass jemals irgendein Objekt wahrhaft oder letztendlich existieren könnte. Also ultimativ heißt wahrhaft oder letztendlich existieren. Also, das Verständnis von Karma nach der Implikationsschule bewahrt uns vor der extremen Sichtweise, dass die Dinge ultimativ existieren könnten. Also wirklich etwas wahrhaft existiert. Also der Bus aus sich selbst heraus existiert als Bus. Weil wir eben das abhängige Entstehen durch die Implikationsschule nahegebracht bekommen haben, verstehen wir, der Bus existiert nicht als Bus, der existiert nicht ultimativ. Und da wir diese Abhängigkeit jetzt, weil wir sie so oft schon gehört haben oder noch so oft hören werden, werden wir nie wieder auf den Stift gucken als selbst existieren. Wir werden immer irgendwie das Gefühl haben, stimmt, der ist ja so abhängig, der existiert ja gar nicht ultimativ. Also, wichtig an der Stelle, alle Worte, die wir hier verwenden, alle Bilder, die wir hier uns anschauen, die uns gegeben werden von unseren Lehrern, das ist immer nur etwas, womit versucht wird, das zu beschreiben. Und es kann immer nur Annäherung sein. Und niemals kann es das ausreichen, alles abschließend zu zeigen, nur über die Worte. Es ist halt dieser Logikpfad. Wir betrachten uns etwas ganz genau, wir denken darüber nach, wir schlussfolgern. Und das bringt uns sehr, sehr weit. Aber um das wirklich komplett erfassen zu können, brauchen wir die direkte Wahrnehmung der Leerheit. Das wird ja auch immer wieder gesagt. Und deshalb werden wir auch komplett darauf vorbereitet, dass wir eines Tages das wirklich direkt wahrnehmen können. Aber alles, was wir auf diesem Logikpfad an Anstrengungen unternehmen, um nämlich die eigentliche Natur der Dinge zu verstehen, wird uns eben auch genau dorthin bringen, nämlich zu dieser direkten Erfahrung der Leerheit. Also, wenn ihr solche Stellen habt, dann folgt diesen Ausführungen, diesen logischen Ausführungen immer so gut, wie ihr könnt. Und dann lehnt euch einfach zurück und freut euch auf das, was dann noch kommen wird. Weil das ist euer Samen, den ihr gepflanzt habt, dass ihr euch das angehört habt und nochmal anhört und selbst nachdenkt und wieder hängen bleibt. Das hat schon wieder Knoten im Kopf, ja. Aber diese ganzen Anstrengungen, die helfen euch, die Samen zu pflanzen, dass ihr dann wirklich eines Tages diese direkte Wahrnehmung habt. Denn diese Art der Beschäftigung, die eigentliche Natur zu erfassen, sind eben genau diese Samen, die es braucht, um eben dann die direkte Wahrnehmung auf eure Leinwand zu projizieren. Ja? Diese direkte Wahrnehmung wird ja auch projiziert. Genauso Samen wie alles andere auch. Und dass wir uns damit beschäftigen, dass wir an diesen Stellen Ja, also uns da immer nochmal reinknien und nochmal schauen. Das sind die Samen, dass wir das dann irgendwann direkt auf unserer Leinwand sehen, diese direkte Wahrnehmung, wie wir das direkt wahrnehmen. Also diese Stelle im Text finde ich persönlich sehr knifflig. Es kann ja sein, dass der ein oder andere von euch da durchschwebt und sagt, versteht gar nicht, was Kerstin da für ein Problem hat. Also ich habe da schon viele Jahre das Problem. Immer wieder dieses, was sagt jetzt die Schule und wieso meinst du, dass damit dann das extrem vermieden wird? Also Punkt ist, es heißt ja der mittlere Weg. Das heißt, wir versuchen immer die Extreme zu vermeiden, weil die Extreme sind gefährlich. Wenn ich denke, dass nichts existiert, dann ist auch alles egal, was ich mache. Dann kann ich machen, was ich will. Dann kann ich Leute umbringen, kann ich schlecht auf mich achten, ist egal. Wenn nichts existiert, so. Wenn es ultimativ existiert, habe ich allen Grund, ärgerlich zu werden. Dann haben meine Geistesgifte alles Recht der Welt, da zu sein. Das sind gefährliche Sichtweisen. Und deshalb versuchen uns diese Schulen und insbesondere die höchste Prasangika, die Implikationsschule, immer wieder auf den mittleren Weg zu bringen. Und der mittlere Weg sind die zwei Seiten der Münze. Immer in die Mitte bringen und zusammenhalten. Also ich finde die Stelle sehr knifflig. Ich bekomme jedes Mal einen Knoten im Kopf. Immer wieder, also ich mache auch gerne im echten Leben Knoten auf. Ich mag das gerne, das rumzufummeln und dann bis ich merke, es lockert. Und ja, ich weiß nicht, wie oft ich diese Stelle schon gelesen habe. Ich habe das Gefühl, es hat sich wieder etwas gelockert. Ich weiß nicht, wie oft ihr diese Stelle schon gelesen habt. Das erste Mal. Also dann denke ich mal, freut euch auf die nächsten Male und arbeitet in eurem Knoten. Außer ihr seid ja schon so durchgeflitscht. Das kann natürlich sein, dass ihr das Karma auch habt. Wie gesagt, immer dran denken. Jedes Mal, wenn wir uns bemühen, mit dem Wissen, mit dem Verständnis, was ich zu dem Zeitpunkt habe, diesen Knoten wieder zu entwirren, bringt uns das einen Schritt weiter an den Punkt, wo wir das wirklich eines Tages verstehen und auch wirklich wahrnehmen können. Und das ist bei jeder Person so. Bei jeder einzelnen Person. Das ist der gleiche Prozess bei jeder Person. Jeder durchläuft das. Sich die Texte anschauen, versuchen sie zu durchdringen, nicht verzweifelt sein. Immer, ich sage immer so, eins meiner besten Erkenntnisse die letzten Monate, mit dem arbeiten, was ich habe. Ich kann nur mit dem arbeiten, was ich gerade habe. Aber damit versuche ich es halt. Und das bringt uns immer einen Schritt weiter. Ich wollte nicht drüber weggehen, falls ihr dann irgendwann auch hängt, wenn ihr diesen Text nochmal lest, dann wisst ihr, das war die Knotenstelle und vielleicht beruhigt euch das. Vielleicht hört ihr euch das nochmal an oder durchdenkt es auch nochmal selbst. Okay. Also, wir haben jetzt sehr genau die eigentliche Natur der Dinge, und zwar von jedem Ding, untersucht und wir haben festgestellt, nichts entsteht aus sich selbst heraus. Hätte ich nicht viel schlechtes Karma angesammelt, dann wäre auf meiner Leinwand noch viel Schöneres zu sehen als das, was ich jetzt schon sehe. Und wir alle kennen die Situation, wo wir sagen, ja, verstehe ich alles, akzeptiere ich, habe ich verstanden. Ja, Prinzipien von Ursache, Wirkung, alles richtig. Damit kann ich total was anfangen. Damit arbeite ich auch schon, habe tolle Erfolge. Das sehe ich auch so. Aber dieses Verhalten dieser einen Person, haben wir ja schon oft angesprochen, das kommt eindeutig nicht von mir. So was mache ich nicht. Es hat nichts mit mir zu tun. Also das finde ich mal schön. Ich habe nichts gemacht. I didn't do anything, sagt immer Geshe. I didn't do anything. Ich habe nichts gemacht. Warum benimmt sich dieser Mensch so mir gegenüber? Ich habe nichts gemacht. Das habe ich überhaupt gar nicht verdient. Ja, der behandelt mich ungerecht, unfair. Ja. Und diese Tendenz, die haben wir alle. Und Julia hat gesagt, die haben wir alle, egal wie lange wir studieren. Jeder von uns sagt an manchen Punkten, diese Situation habe ich so nicht verdient. Ich habe nichts gemacht, dass ich das verdient hätte. Also alles, aber das nicht. Also ich habe das in den letzten Monaten erlebt. Ich bin da nochmal oft dran geführt worden, genau an diesem Moment. Ja. Also wir sagen uns dann, das habe ich so nicht verdient, sowas mache ich nicht und zwar nie. Aber das ist dann immer unsere falsche Welt. Und immer, wenn wir sagen, das ist jetzt wirklich nicht, das habe ich nichts mit zu tun, das ist ungerecht, dann haben wir sofort falsche Weltsicht. Also zu glauben, ich habe nichts gemacht, das ist immer eine absolute Abwehrhaltung, das ist sofort nicht haben wollen. Ja? Das ist wieder das Geistesgift, das ist wieder die Schlange, nicht haben wollen. Ja, nee, das, damit habe ich nichts zu tun. Das ist, also, nee, da bin ich schon längst drüber weg. Da habe ich auch schon oft gesagt, also, nee, da bin ich längst drüber weg. Also ich finde auch diese Handhaltung, also ich kann es wirklich immer nachvollziehen, so ist das dann. Aber das ist dann falsche Weltsicht. Ist eine Abwehrhaltung, habe ich schon Geistesgift, und wir fühlen uns zu Unrecht schlecht behandelt. Was dabei immer ganz spannend ist, das haben ja viele von euch eben auch schon gehört, wir wissen ja nie, wer diese andere Person ist, die diese Knöpfe gerade bei uns drückt, dass wir in so eine Abwehrhaltung kommen. Vielleicht ist sie ja ein Bodhisattva, der versucht uns zu helfen, uns genau daraus zu befreien, ja? aus dieser falschen Welt. Also, was wir mit Sicherheit sagen können, wann immer wir bei uns so eine Art von Abwehrhaltung feststellen, damit habe ich nichts zu tun, ich habe nichts gemacht, also der, völlig zu Unrecht werde ich hier so schlecht behandelt, dann wissen wir eine Sache, dann missverstehen wir die Natur der Dinge. Wenn wir viele Dinge noch nicht wissen, wo wir wissen, wo stehen wir, was haben wir gut verstanden, was haben wir nicht verstanden, also wenn wir das bei uns entdecken, wissen wir, wir sind gerade am Missverstehen. Wir sehen die Dinge nicht so, wie sie sind. Weil wir sie nämlich dann aus sich selbst heraus existierend ansehen. Wir glauben, es gibt keine Ursachen. Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe da nichts gemacht. Wenn du sie als leer verstehst, wenn du das schaffst, auch bei diesen ganz schwierigen Situationen, die richtige Weltsicht zu haben, dann hatten wir gesagt, dann schmelzen deine Geistesgifte hinweg. Ich finde das Wort auch so schön. Also wenn wir das schaffen, in dem Moment alles zusammenzubringen, die leere Leinwand, das Abhängige entstehen, und das in diesem Objekt sehen und sofort immer beide Seiten sehen, dann schmelzen unsere Geistesgifte dahin, wie Eis in der Sonne. Der Verstand, das ist nämlich eine tolle Eigenschaft des Verstandes, kann keine zwei gegensätzliche Konzepte gleichzeitig als wahr betrachten. Unmöglich. Ein Geist kann nicht gleichzeitig heiß und kalt wahrnehmen. Unmöglich. Und das ist unsere Chance. Wenn wir Leerheit wahrnehmen, ist es unmöglich, gleichzeitig Geistesgifte zu haben. Es geht nicht, weil es unterschiedliche Konzepte sind. Können in deinem Geist nicht gleichzeitig existieren. Deshalb ist die Weisheit, die Leerheit zu verstehen und das immer vor Augen zu haben, immer griffbereit zu haben, so unendlich wertvoll, weil es ausschließt, dass Geistesgifte überhaupt eine Chance haben. Sobald wir den wütenden Chef als leer erkennen, verschwinden die von Geistesgiften ausgelösten Reaktionen, weil wir erkennen, dass die Situation ein Ergebnis einer früheren schlechten Tat von mir ist. Und diese Art von Erfahrung haben wir dann so lange, bis wir alle vergangenen schlechten Taten bereinigt haben und ein Buddha sind. So ist das. Okay, dann gibt es die Frage, hat dieses Samsara also ein Ende? Das ist auch nochmal eine Frage, die gestellt wird in dieser Klasse. Ja, klar. Das ist ja das Ziel, da wollen wir ja alle hin. Wir wollen auch Samsara raus. Wir wollen, dass das ein Ende hat, ein für alle Mal, unwiederbringlich. Und Weisheit ist gegen Samsara das kraftvolle und auch das einzige Gegenmittel. Also Samsara ist der immer wiederkehrende Leidenskreislauf, in den wir hineingezogen werden durch unser Karma, und die Weisheit, die Leerheit zu verstehen und das Abhängige entstehen, die Münze vor Augen zu haben, die beiden Seiten oder eben auch diese Leinwand vor Augen zu haben, das ist das kraftvolle und das einzige Gegenmittel gegen diesen Leidenskreislauf. Und in den Texten heißt es wörtlich übersetzt, dass Weisheit ein explosives Gegenmittel ist. Und dabei geht es nicht darum, unsere Wahrnehmung für einen kurzen Moment zu verändern, sondern es geht darum, die eigene Reaktion zu verändern, nämlich durch Verstehen und durch Weisheit. Wir verstehen, woher das, was gerade passiert, herkommt. Also es geht hier nicht um so eine rosa Brille, die ich mir aufsetze, und es geht auch nicht darum, Dinge schön zu reden, ne? Also es gibt unschöne und es gibt schmerzhafte Dinge in unserem Leben und in der Welt. Das hat jeder von uns erlebt und das weiß auch jeder. Und unser Weg, das zu stoppen, ist eben mit Weisheit. Und zwar dann das Karma zu verändern. Indem wir nicht negativ reagieren, erschaffen wir unser Nirvana. Und auch noch ganz wichtig dabei, wenn wir uns mit Weisheit verhalten, dann wird aus der unangenehmen Situation eine Bereinigung. Also uns wieder fährt etwas Unangenehmes und wir haben eben nicht am Rad gedreht. Wir haben uns nicht aufgeregt, wir haben uns nicht geärgert, wir haben nicht dagegen angekämpft, sondern sind ruhig geblieben. Haben uns alles mit Weisheit angeschaut und haben uns entsprechend verhalten. Vielleicht sogar freundlich und mitfühlend. Vera hat erzählt, wenn sich den Zeh stößt, Früher hätte sie, was weiß ich, für Kraftausdrücke wahrscheinlich dann sofort rausgefeuert und jetzt macht es Pling, der Samen ist weg. Also das ist ein schönes Beispiel, wie man sich anders verhält. Der alte Samen ist aufgegangen und vergangen und ich habe keinen neuen schlechten Samen gepflanzt. Alles, was passiert ist, ist, dass der alte schlechte Samen aufgebraucht wurde. Und das nennen wir dann auch Bereinigung. Ist eigentlich was Schönes. Dieser schlechte Same ist jetzt weg und kann mir in der Zukunft nicht mehr schaden. Und wir haben ein neues Verhaltensmuster gesetzt. Und das nächste Mal wird es uns dann noch leichter fallen, ruhig zu bleiben. Und vielleicht können wir uns sogar schon freuen, dass wir ruhig geblieben sind und damit noch weitere gute Samen pflanzen. Und und das ist dann sogar schon eine direkte, schnelle Auswirkung unseres Verhaltens von zuvor, wenn wir uns schon freuen können. Das ist dann so die schnellste Auswirkung, die man spüren kann, wenn Samen aufgehen. Und diese Freude stärkt uns dann auch wiederum, ja. Das trägt uns wieder besser durch schwierige Situationen. Wir fühlen uns insgesamt fröhlicher, wir fühlen uns zufriedener und ausgeglichener. Ja, und das ist sogar unabhängig von der buddhistischen Lehre eine sehr gute Art zu leben. Sich zu freuen, zufrieden zu sein, was man Gutes tut und was einem schon alles Gutes auch gelingt. Okay, also. Wir hatten jetzt heute vor allen Dingen diese zwei Ideen. Karma irrt sich nie und es gibt nichts, was aus sich selbst entstanden ist. Also die Leerheit. Und ab einem gewissen Punkt in unserer Entwicklung sind diese Ideen nicht mehr getrennt voneinander. Sie sind immer gleichzeitig da. Wenn ich zum Beispiel eine unangenehme Situation oder einen unangenehmen Menschen erlebe, erinnere ich mich, woher das kommt. Die Situation, dieser Mensch kommt aus meinem Geist. Diese Situation, dieser Mensch ist nicht aus sich selbst heraus entstanden. Das heißt, das eine beschreibt es positiv, abhängiges Entstehen. Dieser Mensch kommt aus meinem Geist, durch meine Samen. Und dieser Mensch ist nicht aus sich selbst heraus entstanden. Das ist die negative Umschreibung, nämlich, dass es nicht existiert. Das ist und das haben wir dann zusammen. Zwei Seiten einer Münze. Bei allem, was uns begegnet. Okay, eine schöne Übung. Wann immer uns jetzt etwas Unangenehmes widerfährt oder vielleicht auch was Schönes, können wir uns die Frage stellen, was zur Leerheit geht hier eigentlich vor? Also es gibt ja eine andere Redewendung, die da was anderes einsetzt als die Leerheit. Wir gewöhnen uns jetzt an zu sagen, was zur Leerheit geht hier jetzt eigentlich gerade vor? Gerne auch mal ausprobieren bei emotionalen Themen, wenn wir uns ärgern. Also das ist eine sehr schöne Übung und Vergegenwärtigung. Immer wieder sich vergegenwärtigen, was zur Leerheit geht hier eigentlich vor und sich diese Münze betrachten. Also diese Frage hilft uns dabei, uns immer wieder auf das zu fokussieren, was gerade wirklich vor sich geht. Also es wird gesagt, wir können Karma nur dann wirklich verstehen, wenn wir auch Leerheit verstehen. Und das Verständnis, dass Karma unfehlbar ist, hilft uns dann auch wieder für ein tieferes Verständnis von Leerheit. Leerheit und Karma bedingen sich immer gegenseitig. Und wann immer wir das eine tiefer verstehen, gewinnen wir auch mehr Einblick in das andere. Und dieses immer tiefer werdende Verständnis macht dann auch den Unterschied irgendwann zwischen Verstehen und Glauben. Es wird auch gesagt in den Texten, solange wir die Leerheit nicht verstehen, bleibt es bei einem Glauben an Karma. Und es ist auch die Erfahrung, dass Glauben niemals so stark sein kann wie Verständnis. Weil Glauben kann leichter erschüttert werden. Und dann kann es auch passieren, dass man von einem Glaubenssystem zum nächsten wandert, von einem Lehrer zum nächsten und doch nie das findet, was man sich vorstellt. Aber Wissen, Verständnis und Logik, die helfen uns dabei, Ausdauer zu entwickeln, also die Fragen zu stellen, die Fragen sich anzugucken, immer in die Tiefe gehen, immer wirklich der eigentlichen Natur der Dinge auf die Spur zu kommen. Das ist eben die Ausdauer und dann auch noch andere Qualitäten werden auch noch entwickelt, die wir brauchen, um dann wirklich Fortschritte zu machen. Also immer so dieses Glaubenssystem hoppeln sozusagen, das bringt uns nicht weiter. Und indem wir immer mehr an diesem Verstehen arbeiten, Verständnis, Logik, uns die Fragen, wie gesagt, stellen, sie uns anschauen, nicht darüber weghuschen, sondern uns das wirklich im Detail anschauen, so kommen wir dann nach und nach ans Ziel. Ja, Und ja, also ich weiß jetzt nicht, wie sehr ihr vorher gläubig wart sozusagen. Also wie gesagt, ich habe auch diese Situation gehabt, wo ich einfach an etwas gestoßen bin, wo mir der Glauben nicht drüber weggeholfen hat, weil es einfach nicht logisch war. Und deshalb ist ja die Logik eben so ein wunderbarer Pfad, ja. Und wir dürfen den hier nutzen. Es wird von uns verlangt, dass wir den nutzen. Buddha hat das gesagt. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass jeder von uns immer wieder selber überprüft, ist das für mich alles noch logisch? Passt das zusammen? Wenn mal was nicht zusammenpasst, heißt nicht gleich zu sagen, ach, was für ein Schrott, sondern gibt es ja dieses berühmte Regal, wo man erstmal Dinge draufpackt. Also nicht gleich von heute auf morgen entscheiden, verstehe ich nicht, kann es nicht sein. Aber halt nicht einfach nur sagen, ach, gucke ich jetzt nicht mehr hin, ich glaube das jetzt einfach mal. Also das ist nicht unser Weg, sondern wirklich immer wieder zu gucken. Wir brauchen das Verstehen, um diese Ausdauer zu entwickeln. Und eben, wie gesagt, eine schöne Übung. Einfach mal zum Üben, mal was zur Leerheit geht hier eigentlich vor. Einfach sich das mal einprägen und dann mal gucken, was passiert, wie man dann die Situation sieht. Okay, ja, also in der Lektüre heißt es, dadurch, dass ihr versteht, warum das abhängige Entstehen unfehlbar ist, wird die alte falsche Sichtweise wegschmelzen. Das ist wieder das schöne Wegschmelzen. Also zuvor waren wir sicher, dass all die unangenehmen Personen und Situationen in unserem Leben aus sich selbst heraus existieren. Und diese Sichtweise schmilzt, je mehr wir uns immer wieder anschauen, wie das abhängige Entstehen funktioniert und wie Leerheit existiert. Denn so eine Person oder auch so eine Situation gibt es nicht. Das Duck, das aus sich selbst heraus existiert, das gibt es nicht. Da auch nochmal sehr schön diese acht weltlichen Gedanken. Also das finde ich immer eine sehr wichtige Praxis, eine sehr wichtige Vergegenwärtigung. Das war ja glücklich sein, wenn wir etwas bekommen und unglücklich sein, wenn nicht. Glücklich sein, wenn wir gelobt werden, jemand gut von uns spricht und unglücklich, wenn nicht. Glücklich sein, wenn wir uns gut fühlen und unglücklich, wenn nicht. Und glücklich sein, wenn wir berühmt sind und unglücklich, wenn nicht. Also wenn jemand sagt, diese Vera, das ist so eine Kanone, so eine tolle Frau. Wie fühlt sich das an? Und wie fühlt es sich an, wenn jemand sagt, Vera? Hä? Wer war das? Wie fühlt sich das an? Also das ist immer eine schöne Übung. Ja, oder wenn jemand sag, Kerstin, du hast jetzt echt versagt. Das hast jetzt sowas von verbockt da mit deiner Aufgabe. Wie fühlt sich das an? Ja, und diese Emotionen, die dann ausgelöst werden, die entstehen immer durch dieses wahrgenommene Selbst, dieses selbstexistierende Selbst. Und diesen Emotionen liegt immer ein Missverständnis über dieses Selbst zugrunde. Also ohne dieses Missverständnis, dass diese Person, zum Beispiel Kerstin, die jetzt alles verbockt hat, eigenständig gar nicht wirklich existiert. Ohne dieses Missverständnis hätten wir die Emotionen nicht. Ich sage, ja gut, jetzt ist gerade Samen aufgegangen. Jetzt ist halt auf meiner Leinwand gerade mal erschienen, dass es nicht so gut geklappt hat und dass jemand anderes das auch noch bemerkt hat und das auch noch anspricht. Ja, dann habe ich ziemlich schnell raus, woher das kommt. Und dann bin ich gespannt, was als nächstes auf meiner Leinwand erscheint. Und vielleicht schaffe ich noch eine kleine Kaffeemeditation dazwischen. Und dann schmilzt dieses ganze Gefühl, was vorher aufgebauscht war und erstmal in die Gänge kam. Wie jetzt? Der sagt, ich habe alles verbockt. Das schmilzt dann ganz schnell dahin. Also wenn mir in dem Moment bewusst ist, dass die Kerstin, die alles verbockt hat, entweder nur als meine eigene Projektion existiert oder als Projektion meines Gegenübers, der mich so sieht, dann gäbe es eben dieses existierende Selbst, dieses Selbstexistierende nicht. Und dann gibt es auch niemanden, der darüber erbost sein muss, dass es so betrachtet wird. Also Kerstin muss nicht erbost sein, dass sie so betrachtet wird, weil entweder ist es ihre eigene Projektion, die im nächsten Moment anders sein kann, oder es ist die Projektion des anderen. Was gibt es da schon zu sagen? Es ist halt so. Brauche mich nicht aufregen. Was immer gerade existiert, existiert in Abhängigkeit vom Betrachter nach der Prasangika-Schule. Und es existiert nichts unabhängig davon. Und demnach gibt es auch nichts, das es jetzt zu verteidigen gäbe. Es gibt da nichts, was selbstständig immer so sein sollte und sein wird. Dann muss ich es auch nicht verteidigen. Das verändert sich eh alles, entsprechend meiner Samen, die als nächstes aufgehen. Also da gibt es keine gute Reputation, die ich jetzt aufrechterhalten müsste. Und nur meine Projektion. Vielleicht hat es der andere gar nicht gesagt. Ich habe das so wahrgenommen, der weiß das schon. Oder er hat halt, oder sie hat halt ihre Projektion, dass sie mich so wahrnimmt, dass ich es verbockt habe. Oder wir haben beide die gleichen, aber gut. Wir sagen jedes Mal, wenn wir solche Gefühle haben, solche Emotionen, dann ist die Unwissenheit in Kontrolle. Wenn wir auf jemanden ärgerlich sind, dann greifen wir auf der Höhe dieser Emotionen nach dieser Person, die in Wirklichkeit ja gar nicht existiert. Nämlich nicht als Duck, also nicht als unabhängig existierendes Selbst. Würden wir das in dem Moment verstehen, wären wir nicht ärgerlich. Nochmal, das heißt nicht, dass eine Person gar nicht existiert, aber diese Person existiert nicht so, wie sie uns erscheint. Aber wir halten gern an diesem wahrgenommenen Selbst fest, an dieser Erscheinung, die unabhängig, selbstexistent, aus sich selbst heraus zu existieren scheint. Da halten wir gerne dran fest. Ob das wir selber sind oder ob es jemand anderes ist. Ob es ein Gegenstand ist oder eine Situation. Aber wenn wir die wahre Natur von etwas oder jemandem verstehen, kann diese Weisheit nicht gleichzeitig mit missverstehenden negativen Emotionen, wie zum Beispiel Ärger in unserem Geist, existieren. Nämlich Weisheit und negative, unheilsame Emotionen, weil sie aus Missverständnis kommen, können niemals zur gleichen Zeit im Geist bestehen. Weisheit ist das Gegenteil von Missverständnis und Unwissenheit. Weisheit ist Verständnis, woher die Dinge wirklich herkommen. Und negative, unheilsame Emotionen kommen aus dem falschen Verständnis, dieses Duck, entweder dieser anderen Person oder von mir selbst. Es ist entgegengesetzt. Weisheit und dieses Missverständnis, wie die Dinge wirklich existieren, ist entgegengesetzt. Und ich kann nicht gleichzeitig in meinem Geist vorkommen. Und wie gesagt, das finde ich sehr vielversprechend, weil wenn dann die Weisheit in unserem Geist aktiv ist, kann nicht gleichzeitig Missverstehen da sein. Und dementsprechend können auch keine negativen Emotionen entstehen. Und das finde ich ziemlich cool, vielversprechend und hoffnungsvoll. Und es lässt diese Geistesgifte dahinschmelzen, diese Weisheit. Also wenn wir verstehen, woher die Objekte wirklich kommen, weil ich nämlich in der Vergangenheit gut über andere geredet habe, sie unterstützt habe oder auch weil ich ärgerlich war, wenn ich das verstehe, dann schmilzt die Unwissenheit weg, sagt Jetson Kapper. Und Silvia hat in ihrer Klasse nochmal Mathieu Ricard zitiert. Das ist ja auch ein sehr bekannter buddhistischer Mönch. Und der hat seinen Lehrer zitiert und da heißt es, um das Leiden zu beenden, muss man die Hauptursache ausmerzen, nicht nur die Symptome bekämpfen. Und wir müssen verstehen, dass die wahre Ursache für Leiden in uns ist und nicht außerhalb von uns. Und deshalb ist echte spirituelle Praxis, mit dem eigenen Geist zu arbeiten. Der Geist ist sehr mächtig, er kann eben Glück oder Leiden erschaffen, Himmel oder Hölle. Und wenn du es schaffst, mit Hilfe des Dharma deine inneren Gifte zu eliminieren, dann kann nichts von außen jemals dein Glück stören. Und was meint er mit der Hauptursache im ersten Satz, wo es eben dann heißt, um das Leiden zu beenden, muss man die Hauptursache ausmerzen, nicht nur die Symptome bekämpfen. Was ist die Hauptursache? Wer weiß es? Wer weiß es? Kleiner Tipp, so ein kleines Tier.
Das Schwein.
Das Schwein. Und das steht für was?
Unwissenheit.
Das ist unsere Hauptursache für all unser Leiden. Und mit der Weisheit kann es nicht mehr in unserem Geist. Wenn wir die Weisheit in unseren Geist hineinlassen, durch all unser Studium, durch unsere Beschäftigung, durch unsere Meditation, hat das Schwein keinen Platz da. Geht nicht. Es schließt sich gegenseitig aus. Okay. Es gibt eine sehr schöne Geschichte, die mag ich auch super gerne, vielleicht kennt ihr die auch. Die Geschichte vom Buddha, und zwar von den letzten Momenten, bevor er wirklich seine letztendliche Erleuchtung erlangt hat und als er unter dem Bodhi-Baum saß. Und dann kamen die Dämonen und die haben alles versucht, um ihn von seiner Erleuchtung abzuhalten. Und die haben ihn beschossen mit allem, was sie hatten. Die haben Steine geworfen, die haben Speere geworfen. Und was hat der Buddha wahrgenommen in dem Moment? Einen Blumenregen. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte schon kennt. Ich finde die wunderschön. Also die Dämonen haben Waffen wahrgenommen und der Buddha Blumen. Und das ist perfekte Darstellung von Leerheit. Keiner hatte eine andere Chance, etwas anderes wahrzunehmen, aufgrund des jeweiligen Karmas. Die Dämonen mussten wahrnehmen, dass sie Waffen auf ihn abschossen. Und der Buddha musste Blumen wahrnehmen, weil er das Karma dafür hatte. Er hatte nicht mehr das Karma, um Waffen wahrzunehmen, um Störungen wahrzunehmen. Das war die letzten Minuten, bevor er dann zum Buddha wurde. Also noch vor seiner Erleuchtung. Aber er hatte schon genug gutes Karma, um nur noch Schönes wahrzunehmen. Nach seiner Erleuchtung, das ist ja mal sehr spannend, hätte er beides gesehen, weil nach seiner letztendlichen Erleuchtung ist ein Buddha allwissend. Das ist gerade das Spannende, was ein Buddha von jemandem unterscheidet, der auch, ich sage jetzt mal, nur im Nirvana ist, in seinem persönlichen Nirvana. Der Buddha kann alles sehen, also aus allen Zeiten, alles gleichzeitig. Nach seiner Erleuchtung hätte er beides gesehen, durch seine Allwissenheit. Er hätte gesehen, wie er als Buddha Blumen wahrnimmt und gleichzeitig hätte er gesehen und gewusst, was die Dämonen wahrnehmen. Also, um das zu erreichen, müssen wir mit unserem Geist arbeiten. Um erleuchtet zu werden, müssen wir mit unserem Geist arbeiten, so wie wir es hier auch lernen. Wir müssen gegen unsere natürlichen Tendenzen arbeiten, uns selbst an erste Stelle zu setzen. Aus einem falschen Verständnis heraus, aus dieser Unwissenheit, aus diesem Schwein heraus, wie wir als Person wirklich existieren. Also wir alle haben natürlicherweise die Tendenz, unsere eigene Person zu schützen, wenn es drauf ankommt. Oder wenn es darauf ankommt, für das eigene Wohlergehen erstmal zu sorgen. Das ist erstmal ganz natürlich. Und dabei kann es dann aber auch schon mal öfter vorkommen, dass wir in unangenehmen Situationen den anderen beschuldigen oder auch so zurückschlagen, die Verteidigung gehen. In welcher Form auch immer. Energetisch, durch irgendwie Mimik oder Körperhaltung oder mit Worten, ordentlich gegen angehen, Stimme erheben, beschimpfen oder vielleicht sogar auch physisch. So, aber die Weisheit, die hat eben die Kraft, all diese negativen Tendenzen und Verhaltensweisen zu eliminieren. Weil die Weisheit auf Wahrheit beruht. Nämlich auf die tatsächliche und letztendliche Bestehensweise alles Existierenden. Und das ist die Funktion von Weisheit, dass sie diese Kraft hat. Das ist unser Werkzeug, um eben unseren Geist zu transformieren, zu verändern. Das ist auch die Essenz von Buddhismus, diese Weisheit. Mit diesem Verständnis dann unser Karma zu verändern. Karma und Leerheit gehören zusammen. Und wenn wir das verstanden haben, wenn wir diese Münze verstanden haben, wenn wir die Leinwand sehen und wenn wir auch das Abhängige entstehen sehen und das beides zusammenkriegen und egal was uns begegnet, egal was wir wahrnehmen, haben wir immer diese Münze vor Augen. Wenn uns das gelingt, dann haben wir den dritten Hauptpfad verwirklicht, nämlich diese korrekte Weltsicht. Erste Hauptpfad war ja Renunciation, das ist die Entsagung. Zweites war ja Bodhicitta, der Wunsch, erleuchtet zu werden zum Wohle aller Lebewesen. Der dritte ist ja die korrekte Weltsicht oder die Weisheit. Und wenn wir diese Münze immer vor Augen haben und es wirklich sofort in unserem Geist haben, egal was uns begegnet, egal was wir sehen, egal mit was wir in Kontakt kommen, dass wir immer verstehen, das ist entstanden in abhängigen Entstehen und es ist meine Realität, weil alles leer ist. Deshalb konnte es überhaupt nur zu meiner Realität werden. Dann haben wir die korrekte Weltsicht erreicht. Und das ist der Schlüssel zur Nirvana und auch zur Buddhaschaft. Und die Definition von Nirvana war, weiß es noch jemand? Wann bin ich in Nirvana? Also wir hatten damals gesagt, ein Ort ist es nicht. Wir haben gesagt, es ist ein Geisteszustand. Und in diesem Geisteszustand wurde was beseitigt. Ja?
Ja. Alle Geistesgifte.
Genau. Das ist Nirvana, genau. Super. Sehr schön. Genau, das ist, was mit Nirvana gemeint ist. Und mit der Weisheit schaffen wir das. Ist kein Zaubertrick. Mit der Weisheit eliminieren wir unsere Geistesgifte. Genau. Aber auch nur mit der korrekten Weltsicht, nur mit der Weisheit. Alles andere geht nicht tief genug. Da wird immer wieder so ein bisschen das Schwein sich durchgraben, wieder eine Ansage machen. Also wir brauchen schon genau diese Weisheit, um diese Geistesgifte zu eliminieren. Dann sind wir in Nirvana. Und wenn wir Bodhicitta haben, geht es noch ein Stückchen weiter sozusagen, dann werden wir auch noch zum Buddha. Genau, und wichtig ist dafür dann natürlich auch immer die direkte Erfahrung der Leerheit. Aber da kommen wir dann ganz automatisch in diesen Prozess hin, wenn wir einfach diese Schritte befolgen, die uns in diesen Texten vorgegeben wird. Dann werden wir unsere Geistesgifte eliminieren, wir werden die Leerheit direkt sehen. Also eigentlich ist es umgekehrt, man sieht erst die Leerheit direkt und das hilft einem dann dabei, die Geistesgifte ganz gänzlich zu eliminieren. Und das ist eben ein Prozess, kein Schalter, den man umlegt, es ist ein Prozess. Selbst wenn wir dann die Leerheit direkt gesehen haben, müssen wir immer noch weiter in unserem Geist arbeiten. Dann kommt nämlich dieser Pfad der Gewöhnung. Es gab ja diese 5 Pfade, müsst ihr jetzt nicht mehr so wissen, ist aber auch in diesem Kurs gewesen. Und das erste war ja Pfad der Ansammlung, dann der Vorbereitung und dann des Sehens. Und dann kommt die Gewöhnung und dann kommt das Nicht-mehr-Lernens. Und dann sind wir nach der direkten Wahrnehmung der Leerheit, müssen wir noch unseren Geist weiter gewöhnen an das, was wir erlebt haben. Das ist dann auch noch ein Prozess, noch die restlichen Geistesgifte dann wirklich zu eliminieren und auslaufen zu lassen. Bis wir dann komplett den Geist transformiert haben. Okay. Fragen bis hierhin, weil jetzt kommt was ganz Schönes noch zum Abschluss. Das wollen wir gleich nochmal genießen. Hat euch das erschlagen oder sind jetzt so ein paar Sachen wieder, sie haben ja auch einiges wiederholt, sind so ein paar Sachen, wo man sagt, ja, stimmt, haben wir ja schon gehört.
Also in dem Moment, wo ich das dann höre, denke ich mir, ach ja, stimmt, so war das. Aber in dem Moment, wo du fragst,
geht mir genauso immer. Ich kann das so gut. Ich habe immer wie so ein Blackout. Ich bin immer so zuhören und bin nur am Konsumieren und dann denke ich, jetzt fällt mir gar nichts ein, gar nichts.
Ja, und dann denke ich mir nicht, jetzt weiß ich wieder überhaupt nichts. Also, aber ja, das ist halt das mit dem Knoten. Ne?
Ja. Ja, das ist doch auch beruhigend, ne? Wenn man dieses Gefühl dann kriegt, jetzt sind ja die Buddhas und Bodhisattvas und Lehrer am Berg, damit ich das wirklich ganz genau mir nochmal angucke, ne? Bis ich ihn dann entwirrt habe.
Ja. Und dann, vorhin hast du was gesagt mit diesem Regal, dass man es dann reinschiebt. Also ja. Ich schiebe eigentlich viel rein in das Regal und denke dann immer, ja, du kannst da nicht alles reinschieben, du musst jetzt dich schon mal ein bisschen mehr bemühen, ne? Dass du auch ein bisschen was behältst. Und dann, ne? Wenn jetzt zum Beispiel, ich meine, es waren ja jetzt gerade keine schwierigen Fragen eigentlich, dass du die wenigstens beantworten kannst. Aber ich bin dann echt, ich sitze dann da, also wie.
Es geht mir genauso. Also ich finde das immer sehr beruhigend und ich habe trotzdem immer Spaß, mir die Sachen anzuhören. Ich mag die Fragen auch immer nicht, aber jetzt habe ich sie auch mal so gemacht und Dani hat sich jetzt auch ganz toll.
Ja, danke.
Das ist ja auch die Gruppe, weißt du? Ich sitze dann auch mal und denke, mir fällt nichts ein, total blau. Ich habe dann diese Leinwand, die ist absolut leer.
Ja.
Und ich habe da gerade keine Samen, die drauf produziert werden. Aber dann meldet sich jemand anderes aus der Gruppe und ich denke, wenn man entspannt bleibt, dann können wir uns einfach freuen, dass wir eine Gruppe sind. Und ich glaube, wenn wir das von Daniel hören, ist es auch wieder was anderes, als wenn ich es vorher gesagt habe oder im Vortrag. Ich finde, es macht was mit uns. Wenn man als Gruppe auch merkt, was da in der Gruppe auch vorhanden ist. Also so lerne ich immer ganz gut. Ich lerne immer unheimlich gut über den Austausch. Ich lerne immer gut, indem ich mich mit Leuten unterhalte über diese Themen. Das ist so meine Art des Lernens. Ne? Von daher, ich bin sicher, da ist eine ganze Menge. Wenn wir uns unterhalten würden und einfach mal erzählen würden, wie geht es in deinem Leben und dies und das, wird wahrscheinlich alles sprudeln. Auf einmal würden wir sagen, ja, und habe ich da, wie du erzählt hast, als du den Zeh gestoßen hast. Und dann, du hast dich geärgert.
Habe ich übrigens heute wieder, kurz davor, bin zur Bank hin, wollte mich hinsetzen und in dem Moment rums, sagen wir mal, wieder negatives Karma weg. Also es ist schon, ich glaube, ich habe es mit meinen Füßen oder mit meinen Knochen überhaupt.
Und du klangst mir auch im Ohr, weil ich hatte es dann auch irgendwann, dass es mich angeranzt hat. Dann musste ich sofort an Vera denken, die mir erzählt hat, der hätte geflucht. Und das mag ich. Dann bin ich sofort in meinen Gedanken ganz woanders. Und ich bin nicht bei dem, ja, also bei den Worten, die sonst vielleicht rausflutschen würden. Weil es passt nämlich beides gleichzeitig in den Kopf. Ne? Also das ist ja schon ein wunderbares Beispiel, dass es anwendet ist. Und darum geht es.
Ja, da ist mir das letzte Mal was eingefallen. Ich habe ja gesagt, ich habe viele, viele böse Dinge früher getan als Kind. Und da habe ich mich in meinem Zimmer auch an einen Stuhl gestoßen und habe den Stuhl dann genommen und habe den Stuhl in meine Tür reingerammt. Also wirklich richtig, das eine Bein war durch die Tür durch. Mein Vater ist dann gekommen, der hätte, glaube ich, fast erschlagen. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber er hat ganz schön getobt, ja. Also so war ich früher. Also ich war ein absolutes, aggressives Bündel.
Aber da denke ich mir auch gerade, wenn du so erzählst, ne, es wird ja auch oft die Frage gestellt, wie würde eine Welt aussehen, wenn alle dieses verstehen würden, ja? Das gelehrt bekommen würden. Ja? Wir werden ja viel gelehrt in unserem Leben. Ja. Gott sei Dank haben wir jetzt alle diese wundervollen Samen, dass wir auch das hier gelehrt bekommen. Aber auch, ich glaube, jeder von uns hat auch andere Samen, wo ihn auch andere Dinge gelehrt wurden oder was ihn geprägt hat, was nicht vielleicht so in diese Richtung ging. Und wenn ich jetzt so denke, wenn wir zum Beispiel einfach durch diese Beschäftigung Eltern auch in der Welt sehen würden, die dann umsichtig mit solchen Kindern reagieren, weil sie wissen, dass das ja auch von ihnen selbst kommt, was sie da gerade sehen. Wie würde das denn aussehen? Und auch mal dein unterschiedliches Gefühl, ne, als Kind, wie dein Vater sich vielleicht jetzt verhalten hat, wie er sich verhalten hätte, wenn wir schon die Welt jetzt entsprechend dieser Samen hätten. Also das finde ich jetzt auch einen ganz schönen Gedanken. Also immer diese Überlegung, wie wird denn die Welt aussehen, wenn das so selbstverständlich wäre, dass uns das beigebracht wird von Anfang an. Ne? Also von da, und man sieht ja, bei dir hat sich ja schon unendlich viel verändert.
Ja, das ist schon echt.
Und darum geht es immer, dieses in den Alltag holen. Das sagte ja gestern der Tim Löwenhaupt. Ja. Das ganze Wissen bringt uns im Grunde gar nichts, hat er ja so wunderbar gesagt, wenn wir damit nicht anfangen können. Also es sollte schon, also wie du, wenn man sich den Fuß anranzt und man merkt, man verhält sich anders, dann weiß man, hat sich schon gelohnt, ja, diesen Kurs, wie viele Kurse auch immer sich anzuhören. Ja, also in dem Moment, wo ich einfach es schaffe, zu verstehen, die Situation ist nicht einfach so da. Und das eröffnet mir Möglichkeiten. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber über die Jahre merke ich jetzt schon, dass es leichter wird, man freut sich mehr, zuversichtlicher, finde ich, auch ganz, ganz tolles Gefühl. Nicht mehr dieses Ohnmächtige, dieses Ausgeliefertsein, ich kann ja sowieso nichts machen, ach, was ist die Welt so schlecht? Ist ja alles.
Warum ich? Nee.
Also das ist, finde ich, macht es so viel. Also ist jetzt auch nicht so, dass ich den ganzen Tag tänzeln durch die Gegend laufe hier, ja. Ich mich echt immer wieder drauf besinnen muss. Aber wenn man mal genau hinguckt, merkt man schon die Unterschiede.
Ja, also es überwiegt auf jeden Fall das Positive, muss ich sagen. Also ich kann schon sagen, ich bin schon bei 90%. Also ich bin da wirklich locker.
Also wenn ihr alles gesagt habt, zum Schluss stelle ich auch nochmal die Frage heute, was wir denn daraus mitnehmen. Vielleicht hat der eine oder andere da nochmal, dass man sich, wenn man sich ein Werkzeug raussuchen würde aus dem ganzen Kurs, das man jetzt heute mitnimmt und die nächsten Wochen einfach bei sich hält im Herzen und guckt. Mal gucken, was euch so einfällt. Vielleicht fällt euch was ein, vielleicht auch nicht. Ich bin mal gespannt. Mal gucken. Und dann nehmen wir vielleicht wieder wenigstens eine Sache mit raus. Eine Sache heute.
Ganz spontan könnte ich sagen, die Leinwand.
Ja.
Einfach das wirklich halt so zu benutzen. Aber habe ich jetzt auch schon öfters gemacht. Also ich habe mir jetzt nicht unbedingt eine Leinwand vorgestellt, sondern vielleicht eher so wie, wenn ich mich mit jemandem unterhalte und ich bekomme irgendeinen Rat, wo ich denke, habe ich nicht so die Überzeugung, kommt bei mir nicht so an, aber dass ich es einfach mal wohlwollend annehme, dass das ja ein guter, gut gemeinter Rat ist oder so, und dass ich es einfach einmal als das annehmen kann, ohne jetzt gleich zu sagen, das ist jetzt nichts für mich oder so. Ja. Einfach weil ich halt denke, dass das dann im anderen einfach anderes Gefühl auslöst, so wie ich bin ernst genommen. Es wird erst einmal unvoreingenommen angenommen oder so, ja. Einfach mal solche Dinge zum Beispiel. Ist ja auch eher was Einfaches.
Ja, aber toll. Aber was für ein Unterschied.
Also ist mir jetzt neulich auch so gelungen, habe ich dann am Erwin erzählt. Sag ich, schau, das ist mir jetzt richtig gut gelungen, da freue ich mich richtig drüber. Also in einem Gespräch, ne, wo ich das so einfach, ja, wo ich das so, ja, wird sicherlich ist, interessant und sicherlich wertvoll oder so, ja. Ohne jetzt, dass ich jetzt das Gefühl hatte, es wäre für mich das Wertvolle, aber macht ja nichts. Das
verändert so
viel. Okay. Also.
Ich glaube auch, der Gegenüber, das ist eine ganz andere Geschichte, die dann zwischen euch abgeht in dem Moment. Sie spüren das auch, die Gegenüber. Bin ich überzeugt von. Also,
ja.
Die ganzen Energien, ne? Es geht ja so viel immer auch, was nicht so sichtbar immer unbedingt ist. Und die mehr, ganze Körperhaltung, ganze Atmung verändert sich ja. Das kriegen wir alles gar nicht so mit. Und das kommt beim Gegenüber an. Einfach diese Öffnung, ne?
Finde ich ja.
Wertschätzen. Genau. Wunderschön, ja. Also, wir können es auch ganz zum Schluss nochmal machen, die Runde. Also, ganz entspannt. Jetzt machen wir nochmal eine ganz schöne Übung nochmal dazwischen. Danach können wir ja nochmal ein bisschen so weiter schauen. Ich habe auch mit der Leinwand gearbeitet die letzten Wochen, weil ich ja die Vorbereitung gemacht habe. Klappte super. Macht Spaß. Schauen wir mal. Also, ich möchte jetzt diese Übung mit euch nochmal machen. Die hat sie ja auch in ihrer Klasse gemacht. Die finde ich total schön. Okay. Also, wir dürfen jetzt einmal die Augen schließen. Also ihr dürft die schließen, ich muss noch meine Notizen hier noch anschauen. Also setzt euch ganz gemütlich hin, ganz entspannt. Ihr müsst nicht gerade sitzen, ihr könnt euch auch hinten anlehnen. Ich weiß nicht, Tim Löwenhaupt hat gestern ja auch so schön, ne? Er sitzt im Jacuzzi, rechts und links die Arme, also wie ihr einfach schön sitzt. Ich darf total entspannen. Und dann mag ganz langsam. Augen schließen und einfach mal an schöne Momente in eurem Leben denken. Und einfach die Bilder kommen lassen, die Erinnerungen an all die schönen Momente in eurem Leben. Was habt ihr schon alles Schönes in eurem Leben erlebt? Vielleicht in eurer Kindheit? Oder auch in eurer Jugendzeit. Oder auch in eurem Erwachsenenalter. Und wenn euch diese Momente als Bilder erscheinen, die euch daran erinnert, dann achtet mal auf das Gefühl, das ihr dabei hattet. Wie hat sich das angefühlt? Wie habt ihr euch gefühlt in diesen schönen Momenten? Mal reinfühlen, wie glücklich euch diese Momente gemacht haben. Und vielleicht erinnert ihr euch auch an den ein oder anderen besonders schönen Moment. Vielleicht einen ganz besonderen Moment, von dem ihr sagen würdet, das war das Schönste, was ihr je erlebt habt. Und auch da mal reinspüren, wie sich das angefühlt hat. Wir wollen nämlich jetzt ein Gefühl bekommen, wie sich denn Nirvana anfühlt. Wenn ihr jetzt dieses Gefühl spürt von diesem sehr, sehr schönen Moment, dieses Gefühl nochmal richtig schön fühlen könnt in euch, dann stellt euch jetzt vor, dass jedes Objekt in der Welt, jede Situation, jeder Blick, jedes Zusammensein mit anderen, alles, was ihr erlebt, euch dieses Gefühl gibt. Immer. Jetzt vergegenwärtigen wir uns, dass das Gefühl, was wir jetzt gerade haben und an das wir uns erinnert haben auch, ist das Ergebnis von gutem Karma, das ihr selbst erschaffen habt, indem ihr etwas Gutes und Schönes für jemand anderen getan habt. Und wenn ihr wollt, dass alles und jeder Mensch, jedes Wesen in eurem Leben ein Engel ist, völlig rein und schön und liebevoll, dann müsst ihr mit allem und jedem so ein Karma erschaffen. Und dann werdet ihr auch genau diese Welt erleben, wo jeder ein Engel ist. Völlig rein und schön und liebevoll. Dann könnt ihr noch mal ein bisschen auf den Atem, noch mal euren Fokus richten, noch mal so 3 Atemzüge ein- und ausatmen. Und dann so langsam die Augen wieder öffnen, wenn ihr mögt. Ja, das ist nämlich genau das, was immer umschrieben wird mit zum Wohle aller Lebewesen. So eine Welt. Und das ist großes Mitgefühl. Es konzentriert sich auf alle lebenden Wesen. Und so sieht dann die Welt aus. Und all das, was wir gemeinsam betrachtet haben in diesem Kursus, bringt uns dahin. Und das ist die letzte Klasse gewesen. Und ihr dürft euch freuen, ihr habt den ganzen Kurs beendet. Und jetzt dürft ihr das und ich auch wieder in die Welt tragen. Alles, was wir gelernt haben, umsetzen und in die Welt geben. Genau in diese Welt, die ihr euch gerade angeschaut habt. Mach gleich nochmal ein ganz klein bisschen weiter. Gleich kommt nochmal die Hausaufgabe.
Da war doch noch was.
Ja. Also das wird auch immer so bleiben, ne? Immer mit diesen Bildern und dann gleichzeitig das, was in der Welt so noch so passiert. Ne? Hausaufgaben, ja. Essen kochen, einkaufen. Arbeiten und so weiter und so fort, ja. Ich fand das so schön, Silvias Kurs, dass sie das nochmal so vor Augen geführt hat, ne? Dieses Gefühl, so fühlt sich das dann an. Finde ich eine schöne Übung, das kann man öfter mal machen. Einfach, sollte man eigentlich jeden Tag machen eigentlich, denke ich so. Jetzt, wo Sommer ist, schön in schönen Liegestuhl, schön zurücklehnen und einfach mal alle schönen Momente einfach mal kommen lassen. Und so, also ich verkrampfe mich auch immer gerne. Deshalb finde ich es auch schön, also ich persönlich, mir hilft das, erstmal alles kommen zu lassen. Also nicht gleich nach dem Schönsten und Größten zu gucken, sondern erstmal alles kommen lassen und alles anschauen und dann so langsam sich dann so hochzuarbeiten und das Gefühl immer stärker werden zu spüren, ja. Ja gut, das mache ich nochmal ein bisschen, weil jetzt kommt nochmal wieder die Realität, auch die zweite Realität, die Hausaufgaben. Ist ja nicht mehr so viel. Also die Lektüre dann lesen und dann den 12. Vers. Das ist nochmal genau die Zusammenfassung von dieser Klasse. Und finde ich auch sehr schön umschrieben, nochmal diese Münze. Die Hochzeit von Ethik und Leerheit, also abhängigen Entstehen, was uns natürlich dann dazu bringt, uns entsprechend zu verhalten, damit wir die Dinge auf der Leinwand dann auch sehen, die wir sehen möchten, wie zum Beispiel diese Welt, wo wir ja gerade schon festgestellt haben, wir haben ja schon so viele Samen, sonst hätten wir diese ganzen Momente gar nicht gerade vor Augen gehabt. Alles Schöne, was ihr jemals erblickt habt in eurem Leben, kommt von eurem guten Karma. Nicht einfach so da, zufällig. Ja. Genau, wie immer, nicht vergessen, wofür wir das tun. Genau in diese Welt, in die wir gerade geguckt haben, die wollen wir und wir wollen noch alle anderen auch noch da hinführen, dass sie genau in diesen Zustand kommen. Und jetzt kommt die Frage, was nehmen wir denn aus diesem Kurs mit? Evelyn hat schon die Leinwand erzählt. Also ich habe tatsächlich auch, ich liebe auch die Leinwand. Das wäre auch einer meiner möglichen. Also ihr nehmt sowieso immer nach und nach, wird immer wieder das ein oder andere Werkzeug auch nochmal auftauchen. Aber so, wenn ihr sagt, was ist so, vielleicht gibt es irgendetwas, was ihr vielleicht schon angewendet habt in den letzten Monaten von den Dingen, die ihr gehört habt. Wir hatten ja zum Beispiel die 8 weltlichen Gedanken, mag ich auch total gerne als Übung, da mal drauf zu gucken. Wir hatten ja Bodhicitta, wir hatten diese schöne Bilder, was wie eine Mutter also andere Menschen anschaut, wie das eigene Kind sich anschauen oder ja anderen helfen, wenn es ihnen schlecht geht. Anderen geben, was sie sich wünschen. Also Vera, du hast ja es ja wunderbar beschrieben. Wenn jemand ein Bild gerne schön findet, nimmst du es. Das ist ja geben. Das ist Liebe. Ja,
also ich muss sagen, ich gebe gern. Das ist das, was ich früher auch nie gemacht habe, aber ich gebe es einfach gern, wenn irgendjemand sagt. Also es haben schon viel zu uns gesagt, die gekommen sind, mir trauen und schon gar nicht mehr sagen, oh, das ist aber schön, weil jemand gleich sagt, dann nimmst du es mit. Also ich muss jetzt noch sagen, was mich jetzt heute in diesem Kurs, das Bild lässt mich jetzt gar nicht mehr los, das war das vorletzte Bild mit dem Buddha, der gerade zur Erleuchtung kommt. Und wie ich die Augen zu hatte, habe ich so das Gefühl gehabt, ich will unbedingt so viel gute Samen machen, dass ich auch einmal so dastehe und um mich herum die Bösen sind und mir macht das gar nichts mehr aus. Mir ist das,
oh, wie ich sehe
das alles als Gutes und so weit möchte ich eigentlich kommen. Das war
cool.
Das Bild ist einfach so toll.
Yay! das ist cool. Das stimmt. Immer schön an die Münze und das abhängige Entstehen.
Ja, ich weiß, das ist jetzt ein wenig groß gedacht, aber.
Gar nicht, überhaupt gar nicht. Die Bilder, die uns ansprechen, die Ideen, die uns ansprechen, sind die, die gerade unsere Werkzeuge sind. Nimm das mit. Nimm das Bild mit und guck. Das wird dir helfen, ganz bestimmt. Ja. Sehr schön, cool.
Schön. Wo hast du das her? Das würde ich mir gerne.
Ich kann es dir auch nochmal schicken. Ich habe es einfach aus dem Internet. Ich weiß gar
nicht. Das ist so schön. Kannst du mir das schicken? Das wäre super. Danke.
Na, hat noch jemand irgendetwas, was ihm Spaß gemacht hat, was er vielleicht schon angewendet hat? Oder ein Bild, was ihm noch so als Werkzeug vor Augen?
Also für mich ist das mit dem Bodhicitta, das ist für mich, habe ich gemerkt, dass es mich das unheimlich anspricht und auch die Meditation dazu, die fand ich einfach wunderschön und dass man dann also mit den mitfühlen kann. Das hat mich immer sehr berührt, ja. Und das lässt mich dann bei vielen großzügiger sein. Also das habe ich schon bei mir gemerkt, ja.
Sehr schön.
Ja.
Ja, diese Veränderung, ne, was du auch so erzählst, durch diese Idee, dass du ja hast, du dich insofern verändert, dass du schon teilweise beobachten konntest, dass du großzügiger dich verhältst.
Ja, anderen gegenüber, ja.
Fantastisch. Ja. Genau das, was die Werkzeuge ja bewirken sollen, dass wir merken, wir verhalten uns anders. Großartig. Wirkt ja schon. Super.
Ja. Ich meine, bei manchen ist es dann schon schwierig, dann sich vorzustellen, so, was, das war meine Mutter mal und aber ja. Also alle Diktatoren und so durchgeht, ist das ja schon, ja, schon krass.
Ja, also ich bin immer schon gut ausgelastet mit den Menschen in meiner Umgebung. Also habe ich schon genug mit zu tun. Ich würde mal sagen, fangt mal mit den Dingen an, die ganz nah dran sind. Oder und dann, wenn man das dann gut wuppt, dann kann man nachher sich vorarbeiten zu den Diktatoren.
Ja, aber wie gesagt, mir kommen die dann schon in den Sinn, da denke ich, nee, also das, die ganz bestimmt nicht.
Also gehst du wieder zurück, ja, dann gehst du wieder zurück und guckst, wer ist denn noch näher dran, wo es auch schon ein Graubereich ist, wo es dir auch nicht schön kommt. Dann versuchst du mit der auch noch zu schwer ist, guckst du noch jemanden, der eben nicht ganz so extrem ist. Dann spielst du mit diesen Gedanken. Schön. Aber es ist toll zu hören. Also auch da, die Idee von Bodhicitta hat bei dir schon bewirkt, dass du diese Veränderung tatsächlich, war ja dann relativ schnell zu unsichtbar. Toll, also so funktioniert es auch, ne? Dass man mit diesen Ideen spielt, experimentiert und sich selber beobachtet. Hat sich was verändert und wenn was? So funktioniert es. Das ist der Weg. Ein Schritt nach dem anderen. Walter, war für dich was dabei?
Ja, genau. Eben, apropos Veränderung, das merke ich ja auch. Und das ist ja auch so. Und trotzdem ist es, also nicht trotzdem, aber es ist einfach so hartnäckig, das schmelzt, muss ich sagen, manchmal. Also man weiß es ja so und trotzdem kommt da Ärger hoch oder sonst irgend so ein Gift. Und das, ja, es ist relativ hartnäckig, das Leben so. Ja. Aber ja. Heute hat mir sehr gut dieser Satz gefallen, was zur Leerheit.
Super, ja schön.
ist hier eigentlich los? Ne?
Ja. Sehr schön. So. Ja, auch einprägsam. Ja, ja. Situation auch. Ach toll, jeder hat so was anderes, ne? So ganz toll. Schön, vielen Dank, ja. Mal schauen. Und Daniel, hast du irgendwas, was dich besonders angesprochen hat heute oder aus allen der anderen Klassen? Oh, ich habe dich, glaube ich, vorhin einmal, warte mal, aufheben. Ich habe dich, glaube ich, noch stumm geschaltet. Weiß ich gar nicht, wie ich dich wieder...
Ist jetzt weg, glaube ich.
Hast du was entdeckt?
Ja, auf jeden Fall, was du heute auch gesagt hast, dieses Beispiel, dass man sich daran erinnern soll, dass das alles nur, wenn man kritisiert wird oder angegriffen wird, das gar keinen Sinn hat, sich zu verteidigen, weil die Samen, die der andere in dir sieht, die kann man eh nicht beeinflussen. Und wie man sich selber sieht, kann man auch nicht beeinflussen. Das sind alles ja nur Projektionen. Und von daher lieber ruhig bleiben und eher sich daran erinnern, dass es ja nichts gibt, was aus sich selbst heraus existiert, was verteidigt werden müsste.
Ja, cool. Ja, cool. Sehr cool auch, ja.
Ja, ich fand es auch sehr schön, wie du das beschrieben hast, dieses Beispiel. Das musste ich mir auch unbedingt aufschreiben. So. Das war sehr schön. Sehr hilfreich. Ich versuche es auf jeden Fall anzuwenden ab jetzt.
Ja, mal gucken. Also ich habe ja schon am Anfang erzählt, da waren noch nicht alle da. Also es soll ja dann auch gleich 11:02 wieder weitergehen. Also, das wird ja immer, wurde ja auch schon vorher, aber wir können auch mit dieser Gruppe weitermachen. Weiß ich nicht. Ende Juli, August oder so, das besprechen wir nachher nochmal. Und dann könnte man ja nochmal gucken, ne, wie es so gelaufen ist. Aber bis dahin habt ihr noch so viele andere Inspirationen. Man bleibt ja auch in Kontakt, aber das finde ich auch immer schön, dann wirklich zu schauen. Ja, genau, wie ist es gelungen? Aber das wird was bringen, weil wenn die Idee einmal im Kopf ist, habe ich auch die Erfahrung gemacht, das bewirkt auf jeden Fall was. Also ich habe auch gemerkt, ich habe noch in der Nachbarschaft, also im Dorf habe ich einen und immer, wenn ich den sehe, habe ich immer eine Bewertung. Und da habe ich jetzt auch, ich werde jetzt nochmal mit dem Werkzeug, der war mal früher meine Mutter, experimentieren. Mal gucken, ob das nochmal was verändert, dass ich irgendwie weicher werde, weil es ist so festgefahren, das Bild. Ja, ich sehe Neil und habe sofort, ja, der ist so und so. Ist er schon, jetzt, war er schon immer und wird auch immer so bleiben. Schon total selbstexistent. Und ich glaube, ich werde nochmal experimentieren. Mit diesem, ne, jeder war deine Mutter. Und ich habe das auch schon ein bisschen gemacht. Und ich merke auch, dass sich was tut. Also ich merke das immer körperlich, dass irgendwie sich was lockert. Also bei mir ist es so das Sonnengeflecht, so die Ecke, wo ich dann merke, in dem Moment, wo ich das denke, entspannt sich was. Also ich kann das mal sehr gut körperlich auch spüren. Und das werde ich auch noch unbedingt, weil den habe ich jetzt immer nur so in Fantasie, bin ich dem begegnet und habe das angewendet. Und jetzt muss ich natürlich dann irgendwann, wenn ich einem echt begegne, auch mal gucken, wie weit mich das trägt. Also das ist ein Werkzeug, was ich für diese Person auf jeden Fall noch anwenden werde. Mal hoffe, dass ich das dann... Aber das ist auch was Hartnäckiges. Läuft auch schon über Jahre, Walter. Also so viel. Ich habe ein paar auch, so drei Personen, die mir spontan einfallen, wo schon über Jahre, wo meine Geistesgifte auch sehr hartnäckig sind mit dem Schmelzen. So schnell geht es dann nicht. Ja. Ja, cool. Sehr, sehr schön. Dann sprechen wir nochmal das Abschlussgebet. Und wenn ihr dann noch 5 Minuten habt, der ein oder andere zumindest, ich würde gerne mal hören, wegen des neuen Termins, wie viel Zeit ihr noch braucht, damit das dann entspannt weitergehen kann. Aber erstmal das Abschlussgebet. Bedanken wir uns bei unserer ganzen Lehrerlinie und bedanken wir uns bei uns allen gegenseitig auch in dieser Gruppe, dass wir füreinander hier auch immer da waren, alles schön geteilt haben und dass diese Lehren doch bitte schön einsinken mögen. Ja, gucken.
Hier ist die wunderbare Erde voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich, der große Berg, die 4 Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddha und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Ich reiche meinem Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar. Idam Guru Ratna Mandala Kamelia Tayama. Durch das Gute, das ich gerade getan habe, mögen alle Lebewesen die Anhäufung von Verdiensten und Weisheit vollenden und dadurch die 2 ultimativen Körper erlangen, welche von Verdiensten und Weisheit hervorgebracht werden.
Ja. Gepflanzt, den ganzen Kurs durch. Muss ja was werden.
Ja. Vielen Dank, liebe Kerstin.
Super.
Ja, vielen Dank.